Crop FM, Ausgabe Nummer 373. Wir schreiben den 26. Mai 2017. Mein Gast heute Abend ist Wladislav Raab und Titel der Sendung ist Spurlos, der langersehnte zweite Teil. Doch heute gibt es wieder den Cropcom, jener Live-Chat, mit dem man sich live an diesem Gespräch heute Abend beteiligen kann. Erreichbar über die Website von Cropfm, cropfm.at. Einfach auf den Cropcom-Button klicken, der eh schon blinkt. Später dann, wenn Bedarf ist, mache ich auch gern die Skype-Leitung auf. Da dann einfach den User Cropfm anrufen. Ein Link auf die Skype-Leitung findet sich übrigens über dem Ankündertext. Alles, was man über diese Sendung wissen muss, findet sich auf der Startseite bzw. auf der Website von CropFM, cropfm.at, cropfm.at, einen Newsletter, den Link, den Mail-Link, um mir zu mailen und natürlich den Podcast, in dem sich alle vergangenen Ausgaben finden. Alle, die das über YouTube hören, und scheint es auch einige zu geben, dass es immer wieder Leute gibt, die Sendungen raufladen, ja, schaut doch mal auf der Website vorbei. Dort findet man alles viel bequemer und der Sound ist besser, weil auf YouTube ist alles re-encoded. Aber okay, es gibt auch ein Forum, das wird betreut von Wingman und Unarmed. Und auch das Titelbild heute ist wieder von Matthias Töpfer gestaltet. Wunderbar und ein bisschen gruselig. Matthias Töpfer, weitere Beispiele seiner Kunst auf bilderdämmerung.de. Wenn einem diese Sendung hier gefällt, dann weitersagen. Ja, verlinkt sie in YouTube, Facebook, wo auch immer. Man kann ja auch einzelne Sendungen verlinken, also einfach im Archiv unterm Titel da auf die Direktlink-Funktion gehen. Und wer diesem freien Radioprojekt diesem Live-Podcast eine Spende zukommen lassen möchte, das freut mich natürlich, wird natürlich auch gebraucht. Geht über PayPal-Überweisung oder als Flatterer. An dieser Stelle ganz großes Danke an alle, die es schon getan haben. Gehostet wird die Show von Fetsnet, fetsnet.it, der Host von CropFM. Konzeptioneller Penis als Ursache für Klimawandel. So ein ungewöhnlicher Titel eines Artikels, der auf Telepolis erschienen ist. 1996 veröffentlichte der Physikprofessor Alan Sokal in der sozialwissenschaftlichen Fachzeitschrift Social Text einen Aufsatz mit dem Titel Transgressing the Boundaries Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity, in dem er in postmodernen Jargon gehaltenen, völlig unverständlichen Unsinn schrieb, und zwar nicht nur aus Sicht vieler Leser, sondern auch aus seiner eigenen. Damit wollte er auf eine problematische Entwicklung von der Wissenschaft hin zur Religion hinweisen, in der nicht mehr verstanden, sondern als Mysterium geglaubt wird, was einer Modellvorstellung entspricht. Eine Wiederholung dieses Streichs zeigt nun, dass die Cargo-Kult-Effekte in einigen akademischen Bereichen weit davon entfernt sind, behoben worden zu sein, sondern sich eher noch verstärkt haben. Und eine neue Folge von Reicher und Stark gibt's natürlich auch. Ausgabe Nummer 6 ist online Comic und Spiritualität. Und der Gast ist Doc Nachtstrom. Hören dieser Sendung natürlich kein Unbekannter. Und natürlich waren die Protagonisten von Reicher und Stark, nämlich Bernhard Reicher und Rudolf Stark, auch Gäste der letzten Sendung. Sehr hörenswert. Alles, was hier besprochen wird und vieles mehr, findet sich natürlich auf der Startseite in der News-Sektion von cropfm.at. Ja, und hier geht's gleich weiter mit Wladislav Raab und dem schon lange erwarteten zweiten Teil von Spurlos. Vermisstenfälle in den USA und einiges mehr. Bei mir am Telefon Wladislav Raab, freue mich sehr. Hallo Wladislav, wie geht's dir?
Hallo Tarek, vielen Dank für die Einladung und Gruß an dich und an die Hörerschaft.
Ja, ich werde es weitergeben. ja, freut mich sehr, dass wir heute diesen zweiten Teil zu Spurlos machen konnten. Gab ja viel Resonanz auf die erste Sendung. Und viele Nachfragen und es haben sich sehr viele gefreut, dass wir es jetzt endlich machen. Und es gibt ja zwei neue Bücher von David Paulides.
Ja, genau.
Das heißt, viel neuen Stoff. Es hat ja jemand da im Chat schon gefragt, mal sehen, ob da wirklich was Neues kommt heute. Ja, es gibt zwei Bücher. Das eine ist 2015, glaube ich, erschienen und hieß, also nach der 2016, ich weiß nicht genau, Missing 411 Hunters und das zweite Missing 411.
Das letzte ist das Hunter-Buch und das andere, das erschienen ist, da geht es eben halt dann um diese Vermisstenfälle. Ja, es sind keine Vermisstenfälle, sondern es geht dann also um junge Männer, die eben halt dann ertrinken. Wobei Paulides da relativ häufig aus einem Buch zitiert, das von zwei Ermittlern aus New York verfasst worden ist. Das heißt, die beiden Männer ist halt aufgefallen, dass junge Männer relativ häufig im Hudson Valley also nicht im Hudson Valley, sondern im Hudson River gelandet sind, also in, jetzt speziell in New York City. Und ja, das Problem war eben halt, dass sie nicht feststellen konnten, was da eigentlich wirklich passiert war. Weil das Problem war, dass die Personen oftmals 30, 60, 90 Tage gefehlt haben. Wenn man die Leichen gefunden hat, war es halt so, dass sie nur erst 2 oder 3 Tagen tot waren. Man wusste halt nicht, was ja, was sie in der Zwischenzeit gemacht haben, weil auch entsprechende Aufrufe in den Medien nichts gebracht haben. Dann haben sie angefangen, das ganze landesweit dann zu untersuchen. Und haben dann festgestellt, dass es jetzt also nicht nur ein Problem ist von New York City oder von New York State, sondern eben halt wirklich also quer durch die Vereinigten Staaten. Und es gibt da halt, aber da werden wir sicherlich noch im Verlauf der Sendung dazu kommen, ein Hotspot in einem Staat, also in Wisconsin, da gibt es eine Stadt, die heißt La Crosse. Und da ist es halt so, dass das besonders bizarre Fälle sind, vor allem also was jetzt sagen wir mal so die ja, Rahmenhandlung betrifft. Also da spielen dann auch zum Beispiel Überwachungskameras mit rein oder eben halt dann auch die Obduktionsergebnisse von den Medizinern.
Ja, der zweite Teil heißt A Sobering Experience, also das zweite Buch,
ja, genau,
das da
richtig,
inzwischen
genau, das ist genau.
erschienen ist. Und da, also er bewegt sich jetzt auch ein bisschen weg von diesem Kernthema, das ist also vor allem genau. In Nationalparks, so ging es da los, inzwischen eben vor allem auch in urbanen Gebieten und dann natürlich auch Jäger, wahrscheinlich auch in Nationalparks, keine Ahnung.
Genau.
Die Aufzeichnungen dieser Fälle begannen ja um 1900, ne? Und da gibt es bereits insgesamt 1400 circa ungeklärte Fälle.
Naja, gut, die Aufzeichnungen an sich reichen relativ weit zurück. Wir hatten das ja, glaube ich, schon mal in der ersten Sendung ja mal kurz besprochen. Es gab ja so aus, ich glaube, das war aus Nova Scotia, halt eine Legende so von den allerersten Siedlern, die dann, ja, eine Legende oder eine Sage von den allerersten Siedlern, dass da eben halt so dann Personen spurlos verschwinden, Blackout haben, halb bekleidet irgendwo auftauchen, wo sie jetzt, sagen wir mal, so aus eigener Kraft dann eben halt da nicht hinkonnten. Das heißt, also da waren dann ja, die befanden sich dann eben halt dann auf Höhen, die sie hätten nicht erklimmen können und ähnliches. Also wie alt das Phänomen ist, ist relativ schwer zu sagen. Es reicht also auf jeden Fall schon so in die allererste Siedlerzeit in den Vereinigten Staaten eben mal zusammen zurück und beziehungsweise in Kanada auch in die allererste Siedlerzeit. Bei diesen neuen oder diesen Fällen, wo jetzt halt die jungen Männer da in irgendwelchen Flüssen landen, das ist ein relativ neues Phänomen, das gibt es jetzt seit ungefähr den Ende der 80er Jahre. Also da begann das dann. Also muss man unterscheiden, so das klassische Missing 411 Phänomen geht wahrscheinlich zurück auf die ersten Siedler, beziehungsweise es gibt ja auch schon Sagen, also ich hatte ja auch mal bei uns im oder bei euch im Forum ja auch mal einen Sagentext ja dann auch veröffentlicht, der hat eigentlich so die gleichen Inhalte. Also da ist dann praktisch eine Frau, die ist dann mit ihrem Kind beim Bären sammeln, dann verschwindet das Kind und taucht dann also ein Jahr später an dem gleichen Ort auf, konnte sich aber nicht erinnern, was da eben halt dann in der Zwischenzeit passiert ist.
Ja, völlig irre. Also lauter solche Dinge und natürlich, ja. Ich meine, für die, die dich noch nicht kennen, wir haben dich jetzt gar nicht groß vorgestellt, ist ja auch schon jetzt, weiß nicht, die 6. Sendung. Bist der UFO-Forscher seit Kindesbeinen an?
Ich kann es kurz darstellen. Also ich beschäftige mich seit 78 mit dem UFO-Phänomen.
78, ja. Also mit 8 Jahren hast du begonnen. Wahnsinn.
Da war ich 8 Jahre. War ich 8 Jahre alt, habe die erste Falluntersuchung dann im Rahmen der damaligen Münchner UFO-Gruppe gemacht. Da war ich 18 oder 19. Ich habe ein Printmagazin herausgegeben, ich habe ein Buch geschrieben zum Thema, war eine Anthologie von Johannes Fieberg mit dabei. Und Johannes Fieberg, der leider 1999 verstorben ist, mit dem zusammen habe ich auch das UFO-Entführungsphänomen diskutiert. Das heißt, er hatte eben halt so viele Fälle ja zugeschickt bekommen aufgrund seiner Buchveröffentlichungen, dass er mir zahlreiche Fälle eben halt zukommen lassen hat und da bestand auch Kontakt zu einer entführten Gruppe. Ja, dann habe ich dann ungefähr ab 2000 angefangen, mich im Internet breit zu machen und bin jetzt eigentlich kontinuierlich auf UFO-Suche und momentan untersuchen wir eben halt UFO-Vorfälle 1989 hier in München. Also man kennt es bei der belgischen Sichtungswelle, die da im Ende 1989 da begann mit diesen großen dreieckigen Flugkörpern.
Gibt's,
da
hatten wir
auch schon mal eine Sendung dazu.
Richtig, genau, ja.
Genau, und hier in München hatten wir eine parallele Welle, allerdings waren das so kleine dreieckige Objekte.
Und unglaublich.
Ja, es ist völlig bizarr und wir haben jetzt also insgesamt 3 neue Zeugen und ich habe mir jetzt also von den verschiedenen Münchner Zeitungen so diesen News-Clipping-Service halt zukommen lassen aus der Zeit und ist ganz interessant, weil die Objekte hier wirklich über Marienplatz hingen, da war so ein Frühjahrssturm mit 200 Stundenkilometer. Es haben die von der Bayerischen Polizei wurde versucht, dann die mit Hubschraubern einzufangen. Allerdings flogen die dann einfach weg. Die waren schneller als die Hubschrauber. Die offizielle Erklärung war, dass das Ultraleichtflieger waren. Aber das kann weder von der Geschwindigkeit noch von der Form her noch irgendwie sonst erklärt werden. Also es ist dann auch von den Zeugenbeschreibungen. Also ich war jetzt mit meinem Kollegen, also mit dem Peter Kleinschmidt, hatten wir jetzt also in der Woche ja so ein paar Termine, beziehungsweise auch in der letzten Woche haben wir uns da mit den Zeugen unterhalten und war recht interessant. Also ich muss das Ganze, also ich feiere morgen ja in Urlaub für 2 Wochen, aber wenn ich wieder zurück bin, fasse ich das Ganze mal zusammen.
Ja, gerade noch rechtzeitig dann, der heutigen Sendung.
Ja, ich kann zum Glück, bin ich da flexibel bei der Urlaubsgestaltung.
Sehr schön. Und natürlich dein Blog superspektrum.de,
ja, genau.
Jeden Tag posterst du da Dinge, unglaublich, also unglaublichen Output, sehr viele Eigenrecherchen, aber du verlinkst natürlich auch anderen interessanten Content, darunter auch immer wieder Crop FM Sendungen, danke dafür.
Ja,
und danke. Und ja, natürlich der Namensgeber deiner Seite, Kiel, John Alva Kiel, der wird ja vielleicht heuer nochmal Thema einer Sendung werden. Mal schauen, ne?
Das, glaube ich, wäre ganz interessant. Allerdings ist das, ja, gut, man müsste da irgendwie einen Kontext finden, wo man das halt besprechen kann. Also wir können es...
Nein, der Kontext ist Kiel und seine Sicht der Dinge.
Ganz einfach. Aber man müsste seine Thesen praktisch da dann an etwas erklären. Das heißt, wenn man die Thesen darstellt, kratzen sich die meisten am Kopf und wissen halt nicht, um was es geht. Sondern man muss es natürlich dann sagen, wenn man mit Fallbeispielen dann unterlegen, aber lasse ich mir was einfallen.
Ich werde auch dann endlich mal wirklich was lesen von ihm. Ich lese andauernd über ihn, aber habe noch keines seiner Bücher, ich gebe es zu, und das werde ich dann nachholen, zumindest eines, und dann bin ich schon sehr gespannt.
Ja, wobei ich also festgestellt habe, dass es gibt jetzt eine ganze Reihe von neuen Broschüren beziehungsweise Büchern, da sind seine Artikel zusammengefasst und in diesen stellenweise eben halt dann wirklich interessant, fast schon interessanter als seine Bücher, weil da eben mal zu Randnotizen kommen, die dann eigentlich auch erklären, wieso er weg ist von der klassischen IT-Hypothese und wieso er dann also, sagen wir mal, Überlegungen angestellt hat, die er nun völlig gegen den Mainstream sprechen. Er ist ein ganz interessanter Typ und ich werde mal schauen, dass man da entsprechende Fallberichte eben halt dann hat, um das erklären zu können, was er eigentlich meint.
Ja, natürlich die ETH, also die extraterrestre Hypothese, ist halt noch immer vorherrschend und das allen widrigen Details zum Trotz.
Ja, sie ist populär und ich denke mal, dass die meisten eben halt also sich da auch keinen großen Gedanken machen und innerhalb der Ufologie. Es ist halt so, ich habe das ja festgestellt, ja zum Beispiel in Deutschland, dass eben halt dann so viele, die sich heute mit dem UFO-Phänomen beschäftigen, eigentlich so aus der Science-Fiction kommen. Und
irgendwann auch wieder dorthin zurückkehren, wenn es zu drüber wird. Und wenn man sich nämlich lang genug damit beschäftigt, dann tauchen immer mehr und immer mehr und immer mehr Fragen auf. Und dann muss man irgendwann einmal seine alten Ideen, die man vielleicht einmal drüber hatte, was das jetzt alles ist, die muss man irgendwann einfach wieder ziehen lassen. Es ist so, meiner Meinung nach. Aber was weiß man schon. Also wir sind ja alle noch mitten auf der Reise. Diese Sendung heute ist sicher nichts für schwache Nerven. Also es geht da, also wenn man jetzt gerade allein zu Hause ist und sich das anhört und irgendwie zu Panik neigt, dann sollte man das vielleicht erst morgen am Tag anhören.
Oder man sucht sich eben mal dann irgendwie so seinen Teddybär und nimmt ihn als seelische Stütze.
Ja, wenn es funktioniert, warum nicht? Es geht also um Menschen, die verschwinden, die entweder wieder lebendig oder wie zum Beispiel alle Jäger, die verschwunden sind, gar nicht oder tot auftauchen, auch sehr interessant. von Jugendlichen, die aus dem Pub verschwinden, vor allem aus La Crosse, bis hin zu Fällen, wie die also komplett obstrus sind, wie dieser der Eliza Lam. Und damit würde ich ganz gerne einsteigen. Eliza Lam, die im Cecil Hotel in L.A. abgestiegen ist, ausgerechnet, wo auch Jack Unterweger sein...
Ja, dieser Richard Ramirez.
Ja, und übrigens, Jack Unterweger starb 1994 in Graz und ist auch hier begraben.
Oh, okay.
Ja, tiefes Loch. Tiefes Loch. Ja. Und ja, auch die arme Eliza Lam starb dort unter seltsamsten Umständen. Erzähl doch mal.
Eine von 15, die also seit 1924 da unter mysteriösen Umständen gestorben sind, entweder durch bizarre Selbstmorde, dass also Leute ja plötzlich aus dem Fenster gesprungen sind, oder eben halt entsprechend durch Mörder. Wir können das Ganze vielleicht so machen. Ich fange vielleicht mal ganz kurz an, wie ich zu dem Fall eigentlich gekommen bin. Ich hatte, also eigentlich schon bevor ich von der Lahm-Geschichte gehört habe, war das so, dass ich Ende der 1990er Jahre in Florida war und ich hatte mir, die haben da praktisch dann die Möglichkeit gehabt, dann auch sich mit Büchern einzudecken. Und in einem von den Büchern ging es eben halt um Geisterhotels in den USA. Und oder Geistererscheinungen in den USA. Ich hatte mir das dann eben halt dann einfach mal mitgenommen als Reiselektüre und da tauchte dieses Cecil Hotel ja auch auf. Und ich fand das eigentlich dann ganz interessant. Damals hat mich das nicht verwundert, aber erst im Zusammenhang mit dem, was bei der Eliza Lam gelaufen ist. Es war nämlich so, dass sowohl Hotelangestellte als auch Gäste geschildert haben, dass sie immer wieder das Gefühl hatten, dass die also in diesem Cecil irgendwie eine Präsenz ist. Das heißt also, sie fühlten sich nicht alleine im Raum, beziehungsweise wenn sie dann auf den Gängen waren, hatten sie dann den Eindruck, dass sie verfolgt werden. Beziehungsweise war es dann auch so, dass sie also Stimmen gehört haben von irgendwelchen Personen, die eigentlich gar nicht da waren. Und das war eigentlich sozusagen der Opener für mich. Das war das erste Mal, dass ich dann von dieser Geschichte eigentlich gehört habe. Im Jahr 2013 bekam ich einen Link von einer Leserin von meinem Blog. Und ich hatte damals eine etwas bizarre Sparte, das Leben ist ein Horrorfilm, da habe ich dann also alle möglichen bizarren Meldungen also zusammengefasst, die eigentlich so sich anhören, als ob dann also das aus dem Horrorfilm kommt und dass also jemand dann in einem Wassertank eben halt untergeht und die Leute beschweren sich dann wegen dem Wassergeschmack und es tritt schwarzes Wasser heraus, klingt ja fast schon so. Aber der Aspekt hinter dem Ganzen ist halt eine Studentin. Eliza Lam war eine Studentin, also der Psychologie, war 22 Jahre alt. Die Vorfahren von ihr, das waren eingewanderte Chinesen, also Kantonesen. Und die Eliza Lam hatte ja eine bipolare Störung. Das heißt also, dass da eben halt also bei ihr die Emotionen, also von tiefster Depression bis zu völliger Euphorik eben halt nachgewiesen worden ist, und sie hat dann eben halt dann auch Psychopharmaka genommen und hat ja auch selber Psychologie studiert, um sich dann selber zu verstehen. Und sie kam im Jahr 2013 im Januar auf den Gedanken, eben halt eine Südkalifornien-Reise zu starten. Und aus irgendwelchen Gründen ist sie dann wirklich im Cecil Hotel gelandet. Das muss man wirklich sagen, das Cecil Hotel an sich hat einen denkbar schlechten Ruf. Ich kenne kein einziges Hotel, ich habe mal ein bisschen recherchiert, das einen ähnlich schlechten eine ähnlich schlechte Reputation hat. Es gab also, wie gesagt, 15 unnatürliche Todesfälle, extrem viele Vergewaltigungen, also das seit 1924. Ich habe mal ein Video zu dem Ganzen gesehen. Es ist so, dass Skid Row, bis eigentlich das Hotel eröffnet war, ein ganz normaler Stadtteil von Los Angeles war, also gut bürgerlich. Und seit dieses Hotel da steht, ging es immer mehr bergab. Skid Row ist jetzt zwischenzeitlich, also gerade in dem Areal um das Hotel herum, bekannt eben halt als Drogenumschlagplatz. Es geschehen dort haufenweise Morde, es gibt Prostituierte, Zuhälter, es gibt dort jeden Tag eine Schießerei. SWAT-Teams sind da eben halt dann aktiv. Also weshalb sie da ausgerechnet abgestiegen ist mir nicht erklärlich, weil also man muss dann bei Google nachsehen, da weiß man eigentlich, womit man es da zu tun hat. Was erstaunlich ist bei den ganzen Mordfällen und bei den unnatürlichen Todesfällen war, dass nur Frauen beteiligt waren. Also es gab 15 Morde oder 15 unnatürliche Todesfälle und das waren halt jeweils immer nur Frauen. Der einzige Mann, der in Mitleidenschaft gezogen war, es war ein Passant, als eine Frau sich eben auf dem Fenster stürzte und der starb dann eben halt. Gut, die Lahm checkte dort ein, hielt sich da, ich glaube, 2 oder 3 Tage auf, sah sich dann Los Angeles an und meldete sich ab dem 31. Januar 2013 dann nicht mehr bei ihren Eltern. Und die Eltern wussten natürlich, wo sie sich befindet. War dann so, dass also praktisch sofort nach dem Kontaktabbruch wandten sich die Eltern an die kanadische Polizei und die kanadische Polizei ging weiter an das LAPD, also das Los Angeles Police Department. Und die haben dann also dann entsprechend nachrecherchiert. Gut, also die haben halt 2 Sachen gemacht. Zum einen haben sie mal recherchiert, wo war der letzte Aufenthalt von ihr, also von dieser Elisa Lahm. Und der letzte Aufenthalt war eine Buchhandlung und die nannte sich die letzte Buchhandlung. Aber zu der
werden wir. Es ist voll von solchen ganz seltsamen Synchronizitäten, der ganze Fall, ne?
Ja, es fängt damit erst an und es wird noch verrückter. Ja. Und also es ist wirklich ein Glück, ich habe ein Video entdeckt, wo die ganzen Sachen, die ich jetzt hier aufführe, die sind in dem Video drin und zwar mit Screenshots. Sonst glaubt mir das hier kein Mensch, was ich hier runterlese. Also es gibt wirklich ein Video auch bei mir auf dem Blog, wo das wirklich praktisch so dargestellt wird mit Screenshots, wo das alles belegt wird. Diese Form von Synchronizität, das glaubt mir ansonsten keiner. Mhm. Gut, es war so, dass LAPD suchte also das Hotel ab, war klar, extrem schlechter Ruf, die haben das ganze Gebäude eben mal dann also auf den Kopf gestellt. Und da war es so, dass die mitgeführten Hunde, und zwar die hatten ja Leichensuchhunde und eben halt normale Spurensuchhunde, die nahmen von ihr keine Witterung auf. Das war also etwas bizarr. Es gab da auch eine Anfrage von David Polaitis, wie denn das sein kann, dass da keine Witterung ist. Es war aber wirklich so, die untersuchten das Hotel sozusagen im Blindflug. Das heißt also, die schickten zwar die Beamten aus, allerdings wusste man nicht, wo sie sich eben mal dann praktisch dann bewegt hat. Man wusste nur, dass sie eben mal dann also kurz vor dem Tod, also nachdem sie jetzt aus der Buchhandlung zurückkam, tauchte sie dann in dem in diesem Fahrstuhlvideo auf. Das Ganze verhielt sich dann so, dass, wie gesagt, die Polizei konnte sie nicht finden, zog dann wieder ab. Und um die Sache jetzt eben halt dann auch medial zu forcieren, ist es so, dass man ein Video eingestellt hat, das ist von einer Sicherung, von einer Sicherheitskamera, die sich dann in dem Fahrstuhl befindet. Und das Ganze spielte sich im 14. Stock ab. Die Elisa Lahm lebte allerdings im 4. Stock. Also was sie im 14. Stock machte, ist eigentlich unklar, vor allem wenn man daran denkt, dass ja dieser Richard Ramirez dort gelebt hat und der hat ja auch dort schwarze Messen gefeiert. Also was sie dort, ob sie jetzt da gezielt hingefahren ist oder ob das jetzt nur Zufall war, kann ich nicht sagen. Das Szenario an sich sieht auch von der Überwachungskamera eben mal dann ziemlich bizarr aus. Sie steigt in den Fahrstuhl, drückt verschiedene Tasten und versteckt sich dann also in einer Ecke von diesem Fahrstuhl.
Und da gibt es auch ein Video und das da ist
es
auch
gibt auf zwei deiner... Videos. Ja. Ja, genau, es gibt 2 Videos. Es gibt einmal so die verlangsamte, also man nennt die als Slow-Mo Version, weil das LAPD die verlangsamt hat, aus welchen Gründen auch immer. Und wenn man also nur dieses Slow-Mo Video anschaut vom LAPD, hat man den Eindruck, dass der Fahrstuhl irgendein Problem hat. Das heißt, die Frau drückt da eben auf die Tasten, der Fahrstuhl bewegt sich nicht. Man könnte annehmen, also es ist halt ein technischer Defekt und deswegen verlässt sie dann den Fahrstuhl und geht dann zu Fuß. Wenn man allerdings die Originalvision ansieht, und zwar die Echtzeitvision, ist der Eindruck ein anderer. Das heißt also, sie geht rein, drückt auf die Tasten, versteckt sich, der Fahrstuhl reagiert nicht. Sie macht dann eben mal so einen Ausfallschritt, schaut nach draußen. Scheint irgendjemanden zu sehen. Die ganze Konfiguration ist halt so, dass sie scheinbar irgendeine Art Interaktion mit irgendjemanden beginnt, der von der Kamera nicht zu sehen ist. Also sie bewegt sich dann merkwürdig, streicht dann also mit den Händen irgendwie in der Luft herum, versucht dann eben halt dann nochmal den Fahrstuhl entsprechend dann zu starten. Das funktioniert nicht. Und sie geht dann aus dem Fahrstuhl raus Und erst dann schließt sich die Tür und dann fährt der Fahrstuhl also eine Etage nach der anderen ab, so wie sie es eingegeben hat. Das heißt also, solange sie in dem Fahrstuhl war, ging nicht mal die Tür zu. Und erst als sie den Fahrstuhl verlassen hat, also für mich sah das wirklich aus wie in einem Horrorfilm. Also auf jeden Fall, sie war eben halt dann also raus aus dem Fahrstuhl und war halt dann spurlos verschwunden. Die Polizei fand sie nicht, es gab keinen Hinweise aufgrund des Videos. Ab Mitte Februar ungefähr, also der Leichenfund war am 19. Februar, ab Mitte Februar war es so, dass drei Effekte in dem Hotel gemessen wurden oder man feststellen konnte. Zum einen gab es Probleme mit dem Wasserdruck, es kam aus der Leitung schwarzes Wasser und das Wasser schmeckte merkwürdig. Und daraufhin, wurden halt die Techniker aktiviert, die gingen dann also aufs Dach und da waren dann eben halt also diese Wassertanks. Und da wurde dann eben halt dann entsprechend nachrecherchiert und in einem von diesen Wassertanks lag sie, also sie schwamm dort. Sie war völlig nackt, sie hatte also dann zuvor die Kleidung ausgezogen, die Kleidung dann versenkt in den Wassertank, ist dort wohl reingesprungen, wobei also unklar ist, wieso sie den Deckel nicht zugemacht hat. Der Deckel war ja nämlich offen und muss dann dort wohl ertrunken sein. Das Merkwürdige an der ganzen Geschichte ist aber, bei der ersten Hausdurchsuchung von der Polizei war es so, dass dass das Dach an sich zweifach gesichert ist. Es ist also zum einen ist es verschlossen und zum anderen gibt es eine Alarmanlage. Das heißt also, die Lärm dürfte normalerweise über den üblichen Weg nicht auf dieses Dach gekommen sein. Es wurde dann allerdings die These geäußert, dass sie dann über die Feuerleiter gegangen ist. Und da gab es allerdings halt eine Aussage von ihren Eltern, dass sie also Höhenangst hatte. Und wenn man also das Cecil Hotel sich mal anschaut, also es heißt jetzt anders, aber wenn man Cecil Hotel eingibt, dann sieht man dann auch die Fassade. Also für jemanden, der Höhenangst hat und der da einen Fassadenkletterer macht wie Spider-Man, ist ihr nicht unbedingt zuzutrauen. Also es ist zwar nicht ausgeschlossen, aber für jemanden, der Höhenangst hat, der würde diese Strecke dann eher meiden. Und auch da war es kurioserweise so, auch als man sie also da entdeckt hatte, reagierten weder die Spürhunde noch die Leichenhunde, also die Leichenspürhunde. Und das ist halt ein Aspekt, den David Paulides ja immer wieder auch erwähnt bei diesen vermissten Fällen, dass Personen, wo also feststeht, in welchen Arealen sie sich halt dann bewegt haben, dass man also die Spuren nachvollziehen kann und das fehlte halt dann völlig. Und wenn wir schon bei den
das heißt, die Spürhunde reagierten überhaupt nicht auf sie, auch als man sie schon gefunden hat.
Also die waren richtig, die waren also auch schon bei der allerersten Untersuchung, das hat der David Paulides dann nochmal nachgefragt, die waren schon bei der ersten Untersuchung oben auf dem Dach. Also es gibt ja so verschiedene Foren, wo ja das Thema ja diskutiert wird und da wird dann immer wieder behauptet, die Polizei sei nicht dort gewesen. Paulides hat angefragt bei LAPD. Die waren dort, die hatten auch die Spurensuchhunde mit dabei und es gab von denen also überhaupt gar kein Feedback. Die schlugen also nicht an, die schlugen auch übrigens in dem Fahrstuhl, in dem sie sich bewegt hatte, nicht an. Das ist halt so nicht zu erklären. Deswegen meinte ich ja, die waren die ganze Zeit im Blindflug unterwegs. Das heißt, normalerweise findet man ja einen Leichnam relativ schnell oder man findet dann die Spuren von den Personen, die vermisst sind. Aber da war es halt wirklich so, die mussten also von Zimmer zu Zimmer und alles absuchen und hatten sie deswegen eben halt dann auch so bei der ersten Hausdurchsuchung nicht gefunden. Wir kommen jetzt schon fast zu den Synchronizitäten. Und zwar ist es so, dass zu der Zeit, als sie verschwunden ist, wir erinnern uns, sie war ja im 14. Stock, ist dann wahrscheinlich irgendwie dann hochgekommen. Im 4. Stock, wo sie ihr Hotelzimmer hatte, gab es dann zu der Zeit, als sie verschwunden ist, das muss also zwischen dem 31. Januar und dem 1. Februar gewesen sein, gab es eine Explosion. Und es gab eine zusätzliche Überschwemmung, das heißt, also es gab wohl irgendeinen Wasserrohrbruch. Ich fand diese Parallel auch interessant, vor allem wenn wir jetzt dann später auf einen Film kommen, der praktisch aussieht wie eine Blaupause für den Elisa Lam-Fall. Der Film nennt sich Dark Water. Da ist es eben halt dann so bei dieser Überschwemmung, dass es eben halt dann zeitgleich war. Das heißt also, die Elisa Lam ertrank in dem Tank und praktisch fast gleichzeitig begann dann eben halt dann die Sache mit der Überschwemmung, mit diesem lauten Knall, und es soll sich also wie gesagt um Wasserrohrbruch gehandelt haben, und das ist dann eben halt dann, also ja, schon sagen wir mal sehr merkwürdig. Es wurde dann noch etwas bizarrer, als dann die Obduktion anfing und als Paulides, wir hatten ja schon mal erwähnt, also Paulides war ja 20 Jahre im Polizeidienst. Was ich ja jetzt erst vor kurzem erfahren habe, war auch, dass er bei den SWAT-Einheiten in San Diego mit dabei war. Also, das war ein richtig harter Kopf. Mhm. Und nachdem er die Obduktionsergebnisse gelesen hatte, kratzte er sich am Kopf und fragte da nochmal an beim LAPD, weil die Obduktion, die dauerte sage und schreibe 4 Monate. Und wir müssen uns vorstellen, also wir haben also eine junge Frau, die springt in den Tank, in diesem Tank ist Wasser, also Todesursache kann eigentlich nur ertrinken sein. Da müsste sich ja eigentlich dann auch ein entsprechender Anteil an Wasser in der Lunge finden. Das geht relativ gesehen schneller. Also er meinte auch, also David Paulides, dass es ihm noch kein einziger Fall untergekommen ist, wo die Obduktion von jemandem, der eindeutig ertrunken ist, 4 Monate dauert. Und es gab dann, ja, noch einen zweiten Aspekt, der vielleicht noch ein bisschen bizarrer ist, der aber jetzt, wie wir noch sehen werden, nicht ganz selten ist. Man muss sich vorstellen, bei Leichen ist es ja so, da wird man ja das Blut ja nicht irgendwie aus den Arterien rausgezogen, sondern nehmen die Blutproben ja aus den Organen. Und bei der Lisa Lahm ist es so, also offiziell ist sie ja ertrunken. Und der Arzt hatte ein Problem, er konnte eine Blutprobe von ihr nehmen, hatte aber Probleme mit der zweiten Blutprobe, weil zu wenig Blut in ihrem Körper war. Und da steht er auch so, und das verstand der David Paulides nicht. Mhm. Weil das Problem ist eben halt, sie ist effektiv ertrunken, es gab nirgendwo Blutspuren, es ist also nicht so, dass sie dann sich irgendwo aufgerissen hat oder dass es da zu irgendeinem Unfall gekommen ist, gar nichts. Sie hatte auf jeden Fall in ihrem Körpersystem zu wenig Blut für eine zweite Blutgruppen oder für eine zweite Blutuntersuchung. Und das ist eben halt so eine Sache, die auch dann erinnert an weitere vermissten Fälle, auf die wir dann nochmal zurückkommen, wenn wir dann also nach Wisconsin dann blicken. Und es gab dann eben halt dann auch so im weiteren Verlauf so ein paar Kuriositäten, die vom LAPD kamen, und zwar, dass sie kurz vor ihrem Tod ja zwei Männern begegnet ist, die hatten ihr also vor dem Hotel, das haben die Sicherheitskameras dann aufgenommen, leider wurde das eben halt nicht veröffentlicht, die haben ja wohl ein Päckchen oder eine Schachtel gegeben, es waren aber jetzt keine Lieferanten, also es war jetzt nicht so, dass es irgendein Lieferdienst war, sondern es waren also zwei Männer, die dann halt ihr dieses Päckchen übergeben haben.
Drogen vielleicht. Deshalb hat sie auch keine Höhenangst mehr gehabt. Genau.
Ja, sie ist schon obduziert worden. Also sie ist obduziert worden, und zwar ist es so, ich hatte ja schon erwähnt, sie hat eine bipolare Störung. Vielleicht soll ich, gut, dass du das erwähnst, darauf kann man dann eingehen. Und zwar, sie hat ja eine bipolare Störung und sie hat ja insgesamt 4 Psychopharmaka genommen, was jetzt nicht ungewöhnlich ist, wenn man Depressionen hat oder eine bipolare Störung. Und sie hat dann auch eine Verletzung oder eine Entzündung im Mundraum gehabt und hat dann 2 Schmerzmittel gehabt, wobei also die diese 4 Psychopharmaka hat sie praktisch in der Dosis genommen, wie ihr das ihre Ärztin vorgeschrieben hat, und sie hat auch die Schmerzmittel so ausgesucht, dass die eben halt also dass keine Wechselwirkungen entstehen zu diesen Psychopharmaka, weil wer Psychopharmaka nimmt, muss auch bei ganz normalen Medikamenten eben halt dann aufpassen, ob da nicht irgendwelche Wechselwirkungen entstehen. Ja? Also es kann stellenweise halt sein, dass, also bis zu einer tödlichen Wirkung. Also es gibt so Mittel, zum Beispiel Antibiotika, wenn man so Psychopharmaka nimmt, in der Kombination mit Antibiotika kann es also wirklich sein, dass ein Herzstillstand eintritt. Also man muss da eben halt dann immer fragen. Und diese Schmerzmittel, die sie genommen hat, die gingen eben halt dann konform. Das heißt also, veränderten auch ihren Bewusstseinszustand soweit nicht. Man fand dann auch eine minimale Menge von Alkohol. Aber das alles reichte halt nicht, um jetzt, sagen wir mal, das merkwürdige Verhalten von ihr zu erklären. Jetzt kommen wir vielleicht mal zu den Synchronizitäten, und zwar
konnte man die Todes Zeit eingrenzen, weil man fand sie ja doch einige Zeit, nachdem sie verschwunden war.
Ja, genau.
War.
Also die konnte man durchaus eingrenzen. Das muss also zwischen dem 31. Januar und dem 31. Januar und dem 1. Februar gewesen sein. Also das heißt, wo der Kontakt effektiv abgebrochen ist, war auch dann der Todestag. Bin mir da nicht ganz sicher, entweder war das der 31. schon, dass sie gestorben ist, oder spätestens, dass sie am 1. Februar bereits verstorben ist.
Ja.
Und dann begann eben halt die erfolglose Suche vom Los Angeles Police Department. Es gibt dann so ein paar Merkwürdigkeiten. Wir erinnern uns ja an diese Aufnahme von der Sicherheitskamera, da, als sie sich dann in dem Fahrstuhl befunden hat. Also ich habe mir die Aufnahmen mehrfach angesehen. Also für mich sah es halt so aus, als ob sie dann mit irgendjemandem interagiert, der also entweder nur für die Kamera nicht zu sehen ist oder fürs menschliche Auge halt nicht zu sehen ist. Und interessant ist, sie hatte also auf Instagram, die hat ja so einen Instagram-Account gehabt, hatte sie Mitte Januar ein Posting über Unsichtbarkeitstechnologie.
Das finde ich auch so strange, ja.
Und dann, ja. Es wird noch stranger. Ich war nämlich auf der Seite drauf. Und wenn wir das halt posten, dann geht das so in unsere Thematik mit rein. Bei ihr war es halt so, gut, ich meine, sie ist eine 22 Jahre alte junge Frau gewesen. Das heißt, das, was sie dort gepostet hat, hat halt zu dem, ja, dazu auch gepasst. Also sie war halt mit Freunden dann irgendwie essen oder hatte dann über ihre psychischen Probleme eben halt dann debattiert oder hatte dann sich irgendwie neue Schuhe gekauft. Also es war halt ein buntes junges Mädchen, lebensfrohes, mehr oder weniger lebensfrohes junges Mädchen, wenn sie halt die richtigen Medikamente genommen hatte. Aber Posting über Unsichtbarkeitstechnologie passte da ja überhaupt nicht rein. Und das wenige Tage, bevor sie dann also wirklich hier scheinbar irgendetwas sieht, was ja halt sehr merkwürdig ist. Als sie noch gesucht wurde, also vor dem 19. Februar, da war ja der Leichenfund, gab es einen Tuberkulose-Schnelltest, der in Skid Row durchgeführt wurde, und der nannte sich Lam Elisa.
Das ist einer der seltsamsten Dinge, ja.
Ja.
Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, ja, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, die ganzen Anomalien, die da eben mal dann zusammenfallen, vor allem ist es halt so, dass das wirklich in der unmittelbaren Nähe von ihrem Hotel stattgefunden hat. Ja. Und das Ganze, ich hatte den Film Dark Water ja schon mal erwähnt. Das ist ein amerikanischer Horrorfilm, der auf einem Horrorfilm basiert, der in Japan gedreht worden ist. Die Amerikaner haben ja oftmals die Eigenheit, Stoffe, die aus Asien oder aus anderen Staaten kommen, eben halt amerikanisiert nachzudrehen. Und bei diesem Dark Water gibt es folgende Handlung. Es geht um eine Frau, die mit ihrer Tochter in einem ziemlich versifften Viertel von New York City lebt, in einem ziemlich versifften Haus. Und oben auf diesem Haus befinden sich eben halt dann auch diese Wassertanks. Und effektiv ist es so, dass da eine junge Frau oder ein junges Mädchen eben halt dort ertrunken ist. Und das sollte dann geheim gehalten werden. Und nun führte dieses Ertrinken dazu, dass da eben halt eine ganze Reihe von paranormalen Vorfällen in dem Haus stattfanden. Und eines davon, und da leitet sich der Name Dark Water auch ab, ist, dass man also beispielsweise den Wasserhahn dann aufdreht, also in dem Film, und da kommt halt schwarzes Wasser raus, was natürlich dann identisch ist mit der Sache im Cecil Hotel. Diese Frau hatte eine Tochter, die nannte sich Cecilia, was ja auch wieder eine interessante Parallele zum Cecil Hotel ist. Cecil Hotel, die Tochter heißt Cecilia. Und es gibt dann auch eine ganze Reihe von interessanten Einstellungen in den Film. Ich kann den Film wirklich empfehlen, wo man auch sieht, dass die Hauptprotagonistin, also die Heldin des Films, versucht, mit dem Fahrstuhl zu fahren und die gleichen Fahrstuhlprobleme hat wie die Elisa Lam. Also das Ganze sieht wirklich aus wie eine Blaupause. Und ich habe mir mal einen Trailer von diesem japanischen Film angesehen. Und ich bin da ja schon ziemlich erfahren, was Horrorfilme anbetrifft, aber da habe ich schon wirklich eine Gänsehaut bekommen. Man sieht eine junge Asiatin, also wahrscheinlich eine Japanerin, die steht da also oben auf dem Dach von einem Haus, das übrigens dann dem ja, hier schon oft erwähnten Hotel ja durchaus auch ähnelt, steigt dann eben halt die Stufen hoch und dann also, ja, der Film, also der Trailer bricht da ab, also entweder um dort eben halt dann zu ertrinken oder um sich da halt dann umzusehen. Aber das Ganze sieht halt wirklich aus, als ob der Elisa Lam eben halt dann die Stufen dann raufsteigt. Den letzten Buchladen hatte ich ja schon erwähnt. Und das war ja nicht nur ihr letzter Buchladen, sondern das war ja auch ihr letzter Halt. Das heißt, sie hat in dem Buchladen Geschenke für ihre Familie gekauft und hat sich dann unter anderem auch mit der Besitzerin dann unterhalten. Jetzt wird es wirklich schräg und wie gesagt, es gibt ein Video, da ist das als Screenshot mit dabei. Also das ist jetzt nicht so, dass ich hier Geschichten erzähle. Und zwar, dieser letzte Buchladen hat eine Webseite und die Registrierung, die geht über Kanada. Das ist also entweder der Webspace-Anbieter, das habe ich jetzt, weiß ich jetzt nicht mehr, ob das der Webspace-Anbieter ist oder ob das praktisch die Firma ist, die die Webseite für die macht. Und die Firma, die also dafür zuständig ist, hat eine Postleitzahl angegeben. Und irgendjemand ist auf den Gedanken gekommen, die Postleitzahl einfach mal bei Google einzugeben und man taucht da auf dem Friedhof auf dem Elisa Lam beerdigt ist.
Okay.
Okay. Wie gesagt, das Video mit den ganzen Screenshots, ist jetzt also nicht so, dass ich jetzt hier aus dem Horrorfilm zitiere, sondern die Sachen sind halt so. Und was mir eigentlich aufgefallen ist, dass ich mich damit beschäftigt habe, also gerade der Name Lam, ich habe ja nicht rausfinden können, was das auf Kantonesisch heißt, vielleicht einer von den Lesern, aber der Name Lam kam mir bekannt vor. Es gibt ja diesen britischen Okkultisten, Satanisten, Aleister Crowley. Und der channelte ja mit allen möglichen und unmöglichen Dämonen und irgendwelchen finsteren Gestalten. Und da gab es eine Entität, die nannte sich Lam. Ja, ja. Und die Entität an sich sprach nicht für sich, sondern eben halt dann also praktisch für eine ganze Kultur, die hinter diesem Lam stehen sollte. Der Lam an sich ist von Aleister Crowley gezeichnet worden. Sieht übrigens aus wie so ein Alien oder so ein Grey-Alien-Schädel. Ganz interessant. Und dieses Lam-Wesen hat dann eben halt dann nach Menschenopfern verlangt. Also das war dann diese Channel-Durchsage. Fand ich jetzt also gerade in dem Zusammenhang eben halt dann auch ganz interessant. Ja. Und ja.
Du hast eben schon erwähnt, also das sind alles unglaubliche Zufälle und Zufälle gibt es natürlich immer wieder, klar, und auch bei Terroranschlägen gibt es da die seltsamsten Zufälle, wenn dann irgendwas in einem Batman-Film war. Also, aber die Sache mit dem TBC-Test, also das finde ich ist das strangest one, weil der also hieß also
mit der PLZ, mit dieser PLZ, die also praktisch identisch ist mit der für diesen Friedhof, wo die Elisa Lam beerdigt liegt, das finde ich ja absolut schräg, vor allem wenn man sich vorstellt, dass das der letzte Buchladen ist.
Ja, auch. Auch, ja, aber, also aber warum, also es gab am nächsten Tag, glaube ich, oder war das? War das der nächste Tag, an dem dieser TBC-Test durchgeführt?
Das war in der Zeit, als sie gesucht wurde, also das war Anfang Februar. Also das heißt, sie war da schon tot und im Dank. Und vor dem Hotel liefen eben halt dann die Leute, also praktisch die Leute vom Gesundheitsamt herum und prüften, also es ist in der Gegend Tuberkulose ausgebrochen und die liefen dann mit ihren Lahm-Elisa-Tests eben halt rum vor dem Hotel.
Warum hieß der so? Warum hieß der Lahm-Elisa?
Ich meine, das habe ich mich auch gefragt. Ich habe da mal so kurz nachgeguckt, wie sich solche Testreihen eigentlich ergeben und in der Regel ist es halt so, dass das also entweder der Erfinder dieser Testreihe ist, derjenige, der diese Testreihe zusammengestellt hat. Das heißt, es kann also sein, dass eine Elisa Lam diese Testreihe tatsächlich kreiert hat. Mhm. Oder es gibt dann zwei. Ja, und da gibt es halt zum Beispiel irgendeinen Herrn Lam, das kann zum Beispiel ja auch ein Kantonese sein. Und da gibt es dann eben halt dann eine Frau Elisa, die jetzt eben halt dann nur ihren Vornamen genommen hat. Aber bei solchen Testreihen, die Testreihen basieren halt dann auf den Nachnamen oder auf den Vornamen oder auf dem Namensmix eben halt dann von den Personen, die dafür dann verantwortlich sind.
Okay. Und zufällig heißt er gleich wie die Dame, die da zu dieser Zeit gerade oben im Wassertank liegt. Na wunderbar.
Ja, genau, richtig. Und die jetzt also irgendwie in den 14. Stock gekommen ist, wo da dieser Satanist seine Messen gelesen hat und da nicht mehr wegkam. Also der Fall ist völlig bizarr, also wirklich, also von denen, also
ich und tragisch auch, also ich meine, wenn man diese Aufnahmen sieht, wo sie da in diesem Fahrstuhl und dann tatsächlich dann, ja, es ist wirklich, ja, traurig, tragisch und schräg. Warum passt der jetzt aber zu diesen ganzen anderen Fällen von Polides?
Der Fall an sich ist eigentlich eine Ausnahme, muss man sagen. Also ja, ist eigentlich mehr oder weniger eine Ausnahme, dass so die verbindenden Elemente sind eben halt also praktisch dieser Aspekt, dass die Suchende eben halt dann keine Witterung aufnehmen können und dieses mysteriöse Verschwinden. Also man weiß bis heute nicht, wie sie eben halt dann auf dieses Dach gekommen ist. Und das ist halt auch merkwürdig, weil in dem Video, das ich ja hier schon ein paar Mal erwähnt habe, werden zwei weitere Fälle genannt, in denen das gleiche Prozedere auch ablief. Also der eine muss wohl in Malaysia sich abgespielt haben, das andere mal in Singapur. Das heißt, das also dann Leute, die mit dem Fahrstuhl unterwegs waren, die sind dann also spurlos verschwunden und dann in Wassertanks wieder aufgetaucht. Also das scheint dann ein verbreitetes Phänomen zu sein. Ich kann mich noch übrigens an einen Fall erinnern, der sich, ich glaube 2002 in Argentinien abgespielt haben soll. Betroffen waren da allerdings nicht Menschen, sondern eben halt Rinder. Und da sind dann, also in einem von diesen großen amerikanischen Wassertanks, die dort haben, waren dann also 10 oder 15 Rinder praktisch über Nacht irgendwie dann reingekommen. Und das konnte man sich dann auch nicht erklären. Also einige von den Tieren waren dann eben halt dann, sind dann da drin erfroren. Und ja, ob da irgendeinen phänomenologischen Aspekt gibt, der das Ganze eben halt dann mit einbringt, weiß ich nicht. Was man sagen kann, ist halt, dass so ein Ausmaß an Synchronizitäten, wenn das eben halt dann auftaucht, meistens ein Hinweis darauf ist, dass, ja, also John Keel würde es das Phänomen bezeichnen, dass das halt dann mitspielt.
Ja, und es sind Synchronizitäten, also es unterstellt hier keiner irgendwelche seltsamen Verschwörungen. Jemand schreibt nämlich, also ELISA ist per se eine Abkürzung für immunologische Tests, finde ich sehr interessant.
Achso, okay.
Aha. LAM ist vermutlich die Abkürzung für das, was nachgewiesen wird. Also der Herr, glaube ich, kennt sich da offenbar recht gut aus. Und dann jemand anderer oder dasselbe schreibt, LAM sei eben ein sehr häufiger kantonesischer Name. Was durchaus sein kann, ja, keine Ahnung. Also ja, das sei alles unbestritten, dennoch, dass dann dieser Test genau zu dem Zeitpunkt, also ja, es ist, wie du sagst, es ist eine es ist mehr ein Indikator für etwas, dass da irgendwie Seltsames von sich geht. Was das genau ist, das ist ja die Riesenfrage, ne? Und ich habe
es auch. Das ist eine gute Frage, vor allem es gibt auch da einen Parallelfall. Und zwar diesmal aus Utah, und zwar war es so, dass also eine Kaylin Lauder, die da in West Valley lebte, das war übrigens also auch eine Studentin, die verschwand also am 27.09.2014, allerdings dann eben halt hatte das Ganze ein Vorspiel, und zwar war es so, da spielten also auch wieder Sicherheitskameras eben halt dann mit. Das heißt, sie war mit ihrem Hund unterwegs und gestikulierte also ganz ähnlich übrigens wie die ELISA LAM mit irgendjemandem, der ansonsten halt nicht zu sehen war. Bei der Kaylee Lauder war es allerdings dann so, dass sie also auch keine bekannten psychischen Probleme hatte, und man hat hier später ihre Leiche gefunden. Sie hat auch keine Drogen oder sonstigen Substanzen, keinen Alkohol zu sich genommen. Das Erstaunliche bei der ganzen Geschichte ist, sie gestikulierte dann also, kam also nach Hause und meinte in ihrem Apartment eben halt dann Stimmen, Schreie zu hören, alles Mögliche, rief dann die Polizei. Und sie hat ja also, die wohnte dann in einer WG, und dann wurde es dann ziemlich bizarr. Dann zog sie nämlich ihre Schuhe aus, verschwand dann aus der Wohnung und ging also in den nächsten Fluss und tauchte dort unter und starb dort, ertrank. Und das mit dem Schuhe ausziehen, das ist halt auch praktisch ein Aspekt, der dann immer wieder bei diesem ein bisschen Vorwarn-Wann-Phänomen auch beschrieben wird. Es scheint wohl mehrere Fälle zu geben, in denen Personen sich jetzt plötzlich sehr merkwürdig verhalten und dann also Dinge tun, die aus der Reihe sind oder eben halt dann bezahlt sind. Es gibt auch so einen Fall aus den Smoky Mountains, hatte ich auch mal einen entsprechenden Beitrag verfasst. Da ging es um ein Ehepaar, beziehungsweise waren das so ältere Herrschaften, die sind dann mit ihren Trailern in die Smoky Mountains, Tennessee gefahren und die waren schon also über 60 und die beiden Ehefrauen sind dann eben halt dann zum Walking gegangen, haben sich ganz normal unterhalten und bei der einen Frau musste dazu gesagt, wenn sie war eine starke Raucherin, hatte starkes Übergewicht, war also auch nicht sonderlich schnell und aus dem Gespräch heraus, ohne dass es irgendeinen Streit gegeben hat oder so, fing sie dann also plötzlich an zu rennen, ohne jeden Sinn und Verstand, lief also praktisch davon und war dann verschwunden. Also die Frau, die dann mitgewandert ist, lief zum National Park Service, die haben also die ganze Parkanlage eben halt dann abgesucht, die war spurlos verschwunden. Also oftmals spielen halt dann merkwürdige Verhaltensweisen eben halt dann da auch mit eine Rolle. Bevor also,
Ja, als mögliche wird da eine Rolle spielen. Mhm. Menschen ertrinken oder werden ohne Schuhe oder mit wenig oder gar keiner Kleidung wiedergefunden und vor allem passiert das ja in La Crosse in Wisconsin und dann gibt es da glaube ich noch eine andere Kleinstadt oder ich weiß gar nicht, wie groß diese Stadt ist.
La Crosse ist relativ klein. Ich habe mir jetzt die Einwohnerzahl da nicht aufgeschrieben. Es geht ja, ich hatte es ja schon erwähnt, dass David Paulides ja dann auf die Arbeit von so zwei amerikanischen Untersuchern, also zwei Untersuchern aus New York State dann zurückgegriffen hat. Der eine befindet sich also im privaten Sicherheitsbereich, ist also jetzt also nicht mehr bei der Polizei und der andere war, soweit ich weiß, Gerichtsmediziner. Und den fiel halt, ich hatte es ja schon erwähnt, auf, dass dann eine relativ hohe Anzahl von jungen Männern im Hudson landen und man sich das nicht erklären kann, wie das passiert. Und nachdem sie New York State eben halt dann verlassen haben, haben sie sich in den gesamten USA umgesehen und da scheint La Crosse so ein Epizentrum zu sein. Also der sicherlich bizarrste Vorfall, der betraf einen Jeffrey Jeezy. Der war damals Student, also man muss gut, also Wisconsin ist halt ein Agrarstaat, das heißt also, da ist halt Milchwirtschaft, Käse wird da gemacht und La Crosse ist eben halt eine Studentenstadt. Und die meisten Opfer dort sind auch Studenten. Das Ganze trug sich 1999 zu und er verschwand. Fehlt also insgesamt 43 Tage, ist dann also in einem Fluss unweit La Crosse aufgefunden worden, war aber nur 72 Stunden tot. Die Frage ist, was er eben halt dann also in der restlichen Zeit, also knapp 40 Tage, was er da gemacht hat, beziehungsweise wo er da war. Also es gab dann entsprechend Versuche von der Polizei festzustellen, ob ihn jemand in der Zeit gesehen hat, was allerdings nicht erfolgreich war. Das ist übrigens bei allen Fällen so. Das heißt also, da verschwinden Leute für 40, 50, 60 Tage, wenn man deren Bild eben in die Medien bringt oder auch dann im Fernsehen dann entsprechend sucht, findet sich nie irgendjemand, der dann die zu dem Zeitpunkt halt irgendwo entdeckt hat. Gut, der langen Rede kurzer Sinn, also er war 43 Tage weg, man hat ihn dann im Fluss entdeckt, er war dann tot, insgesamt 72 Stunden und die Obduktion hat ergeben, dass er zum einen überhaupt kein Blut mehr aufwies und auch die Augenflüssigkeit entfernt worden war. Und das, was man bei ihm halt gefunden hat, war eine Mischung aus K.O.-Tropfen, also GHB, wie nennt sich das? Gamma-Hydroxybuttersäure oder so. Also auf jeden Fall handelt es sich da um K.O.-Tropfen, die in ihm gefunden worden sind und eine entsprechende Menge an Alkohol. Ist halt die Frage, wie er die Zeit zugebracht hat. Und das Erstaunliche ist, dass man an seinem Körper auch keine Einstichstellen entdeckt hat. Und das erinnert eben halt dann also auch an die Tierverstümmelung, weil wenn man sich mit den Tierverstümmelungen beschäftigt, ist es ja meistens ja auch so, dass also dort der Aspekt mit einer Rolle spielt, dass den Tieren also vor den Eingriffen dann Beruhigungsmittel verabreicht werden, beziehungsweise dann also Substanzen, die das Blut ja nicht verflüssigen, aber eben halt dann dafür sorgen, dass es dann eben halt dann so entsprechend leichter aus dem Körper transportiert werden kann. Also ist auch die Frage diskutiert worden, ob da jetzt Salzlösungen in den Körper eingeführt worden sind, um eben halt dann so an das ganze Blut halt zu kommen.
Ja, genau, also völlig bizarre Fälle von Jugendlichen, die eben noch im Pub sitzen, dann aus irgendeinem Grund nicht mehr gesehen werden und dann eben auftauchen. Wie viele gab es da insgesamt?
So ungefähr. Ich glaube, das müssen über 30, 40 gewesen sein. Mhm. Also das... Es gibt ja übrigens ja noch ein paar Kuriositäten. Also wenn wir jetzt gerade bei La Crosse sind, es war ein weiterer Vorfall, der trug sich dann also am 30. September 2006 zu. Da war es so, dass also ein Luke Homer eine ganze Reihe von Lokalen dort besucht hat. Also das meiste sind ja also Irish Pubs. Und das Interessante war, dass also in allen Pubs, in denen er ja zugange war, waren die Kameras ausgefallen. Ja, also das heißt, es gab Aufnahmen vom Tag davor und vom Tag danach, allerdings eben halt dann also von dem Verlust oder dem Tag, an dem er eben halt dann verschwunden ist, nicht mehr. Es gab dann auch eine entsprechende Untersuchung dann vom FBI, die erbrachte allerdings dann auch nichts. Es gab dann übrigens dann noch eine weitere Vorfälle, ich glaube, die waren auch direkt in La Crosse, wobei das so war, dass die Überwachungs- oder Sicherheitskameras gesehen haben, dass also die in die Pubs, also in diese Irish Pubs zwar reingegangen sind, aber man hat halt nicht gesehen, wie sie rauskommen.
Und irgendwann findet man sie aber in einem See.
Ja, ja, also das ist dann eigentlich, es gibt ein ganzes Amalgam von Merkwürdigkeiten. Und zwar, die Leute waren auch nicht alleine unterwegs. Also ich meine, stell dir vor, du bist mit drei Freunden unterwegs und plötzlich ist einer weg. Und als man dann die Zeugen gefragt hat, ja, ist ihnen das denn gar nicht aufgefallen, dass der dann weg war, haben die gesagt, nein. Also er war einfach weg. Es gab auch keinen Lockvogel, also niemanden, der, also nicht irgendwie eine Frau, die sie dann irgendwie dann rausgelockt hat, gar nichts. Und ich habe also bei diesen beiden Pubs, also mit Pubs kenne ich mich ja privat ja aus, und da ist es ja relativ häufig so, dass sie sich ja im Keller befinden. Und also es gibt dann eben halt dann nur einen Zugang. Und von diesen zwei Pubs war es bei einem wirklich so, das ist halt so ein Kellerpub, also man geht da eine große Treppe runter und da hängt dann halt dann die Sicherheitskamera und es besteht eigentlich keine Möglichkeit, da sonst irgendwie rauszukommen. Also man kann da nicht irgendwie durchs Küchenfenster steigen. Das heißt also, man hätte dann, also der Eingang ist dann automatisch auch gleich der Ausgang. Und also er hätte dort erscheinen müssen. Man hatte natürlich dann jetzt die Pappbetreiber dann im Verdacht. Allerdings haben dann die Untersuchungen unter anderem eben halt dann auch vom FBI gar nichts gebracht.
Gibt's jetzt, ich meine, wir sprechen da jetzt von einer bestimmten Klasse von verschwundenen Personen. Es gibt ja alle möglichen verschwundenen Personen, viele tauchen dann wieder auf und so weiter. Aber die dann zum Beispiel blutleer irgendwo in einem Wassertank oder in einem oder halb eingefroren im See gefunden werden oder so, gibt's jetzt zwischen diesen Personen, außer dass sie einen sehr seltsamen Tod sterben mussten, auch noch andere Parallelen?
Also es sind in der Regel junge Männer. Also die Elisa Lam ist da eigentlich eine Ausnahme. Also so wie beim Cecil Hotel halt nur Frauen sterben, ist es halt so, dass bei diesem Phänomen eigentlich, also sollte man annehmen, dass K.O.-Tropfen eben halt dann auch ja verwendet werden von Männern, um Frauen zum Beispiel zu vergewaltigen oder Ähnliches da anzustellen. Aber es ist wirklich so, ich habe ja schon mal, auch bei unserem Vorgespräch, das ja schon mal erwähnt, mein Kollege, der Greg Fortunato, ist ja jetzt von New York City, er ist nach Kingston gezogen, also das ist ja dann also im Norden vom Staat, Hudsonville ja aufwärts. Und er hat mir auch die Bücher vom David Politis organisiert. Und in Kingston alleine gibt's genau das Gleiche. Also Kingston ist an sich ein ziemliches Kaff. Und die kennen also dort, die haben also dort drei Fälle gehabt und da lief das nach dem gleichen Prozedere ab. Die verschwanden dann eben für 50, 60 Tage, tauchten dann eben halt dann in den Fluss wieder auf, waren aber nur zwei Tage tot. Und es ist halt immer so ein immerwährender Prozess, es ist ein Muster. Es ist wirklich ein Muster und man weiß nicht, wo die Personen eigentlich sich aufgehalten haben. Wenn wir jetzt gerade bei diesen Fällen sind, es gab einen Fall, der auch durch die Medien gegangen ist, Das war ein Stephen Kubacki, der lebte in Michigan, also in einer Stadt namens Holland in Michigan, USA. Und der verschwand am 19.02.1978. Und zwar befand er sich gerade mit Skiern auf einer Eisfläche. Das heißt, also, er wollte da eben halt dann also praktisch dann da durchlaufen. Und 14 Monate später tauchte er in Pittsfield, Massachusetts auf. Das heißt, er lag also auf einer Wiese, hatte fremde Kleidung an, hatte auch einen Rucksack mit dabei, allerdings absolut keine Möglichkeit der Identifizierung. Er war also jetzt in irgendeiner Form in diesen 14 Monaten, 700 Meilen hatte er dann zurückgelegt, hatte einen totalen Blackout, was in der Zeit passiert ist. Und auch das Prozedere war auch da das Gleiche. Das heißt, die Polizei hat dann eben sowohl in Michigan als dann auch in Pennsylvania eben halt dann angefragt, ob den irgendjemand gesehen hat. Weil also wenn man sich 14 Monate lang, also kreuz und quer durchs Land bewegt, keinen Führerschein hat und wahrscheinlich dann per Anhalter fährt, also er muss ja zumindest die Kleidung, die er anhatte, muss er ja irgendwo gekauft haben. Also es findet sich da überhaupt, also es scheint wirklich so zu sein, dass die Personen dann spurlos verschwinden. Und in seinem Falle hat er halt Glück gehabt, dass er nicht in einem Fluss gelandet ist, sondern eben dann auf einer Wiese. Und so, ja, so zieht sich das Ganze dann eben halt dann also kontinuierlich dahin.
Und diese 1400 Fälle, die wir am Anfang genannt haben, das sind ja nur die, die wieder, die nie mehr.
Es sind wesentlich mehr. Also es sind, glaube ich, so 12, 13, 14.000 Fälle, die ja, also dieses Missing 411 bezog sich ja nur aufs erste Buch. Also als er das erste Buch hatte, waren es 411 Fälle, die er da vorgestellt hat, und die liefen dann praktisch dann unter dem Patronat, und er hat dann also praktisch den Titel dann weiterhin übernommen für die anderen Bücher. Also praktisch als Phänomen, aber es sind jetzt, glaube ich, zwischenzeitlich 14.000. Die verschwinden wahlweise, weil sie halt in Naturparks unterwegs sind oder eben halt dann, weil sie dann irgendwo ins Wasser fallen, und tot aufgefunden werden und dann eben halt dann aber in der Zwischenzeit 40, 50 Tage irgendwo anders verbracht haben. Das ist halt der Aspekt, den man sich gar nicht erklären kann,
und
was mit den Personen dann passiert.
Man sollte auf jeden Fall die erste Sendung dann auch mal angehört haben, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wie viele Fälle das schon sind. Da haben wir auch schon einige besprochen natürlich. Du sagst 14.000.
Es müssten über 14.000 sein, ja.
Aber wie kann man die jetzt eingrenzen? Sind das 14.000 Fälle, wo Menschen verschwinden und dann entweder wieder auftauchen und keine Erinnerung haben?
Genau.
Und inklusive derer, die wieder auftauchen, beziehungsweise tot sind.
Die meisten sind tot. Die meisten sind also entweder komplett verschwunden, das heißt, die werden auch nie wieder gefunden, unabhängig also davon, wie klein der Radius ist, in dem sie verschwunden sind. Also es gab ja, ich weiß gar nicht, ob wir das im ersten Interview schon mal erzählt haben, da mit dieser Militäranlage Fort Bragg in Georgia. Da war es so, dass auf dem umschlossenen Militärgebiet dann eben halt das grenzte eben halt dann also an freies Land, und da verschwand eben halt dann der Sohn von einem von den Offizieren, und dann hat die gesamte haben also die Militärs dort angefangen dann zu suchen. Da hat also jeder Soldat dann eben halt sich dann an der Suche beteiligt, die Polizei machte mit und so weiter, und das war in den 60er Jahren, und der war spurlos verschwunden. Das eigentlich Erstaunliche ist natürlich bei der Geschichte, dass die da in Fort Bragg eine Spezialeinheit haben. Ich weiß gar nicht mal, ob das jetzt die Marines sind oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall tauchten die eben halt dann auch an Orten auf, weit außerhalb von Georgia, also unter anderem auch dann in Washington State, in voller Kampfmontur. Und die haben sich dann eben halt dann auch nicht mit den Suchkräften eben halt dann abgestimmt, sondern die hatten ihre eigene Kommunikation. Und sind dann eben halt, der David Polaris hat insgesamt 3 Fälle gefunden, dass die dann dort aufgetaucht sind mit voller Montur, Sturmgewehren, Raketenwerfer, also wirklich so, als ob sie in eine Übung ziehen.
Raketenwerfer?
Ja, mit voller Montur, also alles, was sie dabei hatten, also als ob die jetzt wirklich da die Vietcong irgendwo ausgemacht haben in Washington State. Mhm. Und Paulides hat eben halt dann auch direkt angefragt, ob denn solche Such- und Rettungsoperationen in Fort Bragg, also für diese Spezialeinheit, oder ich glaube, das waren die Naval Seals, die sie losgeschickt haben, ob das jetzt eben halt dann typisch ist. Und es haben sich dann ehemalige Mitglieder von dieser Truppe bei ihm gemeldet, haben gesagt, das ist völlig unüblich. Also da in dem einen Fall, wo halt dann dieses Kind verschwunden ist, dessen Vater ja in dieser Militärbasis dort gearbeitet hat, war es natürlich klar, dass sie sich dann an der Suche beteiligen, aber dass sie dann natürlich dann eben halt dann auch bei anderen vermissten Fällen, also auch auftauchen, ist völlig unüblich. Vor allem hätte man also auch in Washington State, gibt es ja auch genug Spezialeinheiten, also wenn man jetzt eine Spezialeinheit gebraucht hätte, hätte man dann eine von Washington State genommen oder von Kalifornien oder aus Oregon, also da hätte man dann nicht aus dem entgegengesetzten Ende aus Alabama, die da rüberfliegen lassen müssen.
Sprichst du da die Green Berets an oder ist das wieder ein...
Ich weiß nicht, ich weiß, dass da in Fort Bragg eine Spezialeinheit ist. Ich bin mir aber nicht, ob das die Green Berets sind oder ob das die Navy Seals sind, das weiß ich nicht.
Aber
oder
die Marines. Die sind ja auch zugezogen worden bei manchen Fällen, ne? Die Green Berets.
Das kann sein. Also ich weiß nur, dass es eben halt eine Spezialeinheit war und dass es eine Spezialeinheit aus Fort Bragg war, die dort eben halt dann mit also in Regionen auftauchte, wo man sie nicht gebraucht hat, also weil es einfach vor Ort genau die gleichen Einheiten gibt. Ja. Mhm. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass die wahrscheinlich irgendwie herausgefunden haben, was dahinter steckt, und vielleicht schicken die ihre Einheiten halt los, weil die wissen, mit wem sie es da zu tun haben.
Ja.
Das kann also durchaus sein.
Wobei bei einem, sagen wir, herkömmlichen Vermisstenfall gleich mit Spezialmilitärtrupps anzurücken.
Ist extrem unüblich. Also wenn ein Kind für 2 Stunden verschwunden ist, aktiviert eigentlich niemand Sondereinheiten und fliegt die
Ach, das ist bei solchen Dingen passiert? Bei Kindern, die nur 2 Stunden verschwunden waren, ist das passiert? Oder?
Ja, ja, also es waren in Washington State, kann ich mich noch daran erinnern, das war also 1 oder 2 Kinder waren das, die dann eben halt dann verschwunden sind, und dann tauchten eben halt dann die aus Fort Bragg auf, aus Georgia, also nicht Alabama, sondern aus Georgia, und die hatten sich dann vor Ort natürlich dann gewundert, was Militärkräfte aus Georgia da eigentlich wollen. Und das war eben halt nicht zu erklären, und Paulides hat dann also in einem folgenden Buch dann auch geschrieben, dass er also mit ehemaligen Mitarbeitern oder mit ehemaligen Soldaten von diesen Spezialeinheiten dann auch sich ausgetauscht hat, und solche Suchgeschichten gehören gar nicht dazu, und schon erst recht nicht, wenn man also dann in einen anderen Staat geht.
Jemand hat im Chat die Frage gestellt, ob das Wetter vielleicht irgendwo einen Zusammenhang zwischen diesen Fällen geben kann.
Ja, genau, da hatten wir ja schon mal im ersten Teil ja schon mal drüber geredet. Es ist tatsächlich so, dass nach diesen vermissten Fällen also Schlechtwetterzonen auftauchen. Als ich das erste Buch von Paulides gelesen habe, konnte ich das dann nicht wirklich glauben, weil ich sah da keinen Zusammenhang. Also weshalb sollte jemand verschwinden und also kurz Doa darauf...
vielleicht, negatives Orgon. Nee, egal.
Ja, ja, aber ich fand es dann merkwürdig. Ich habe also auch entsprechende Artikel ja dann dazu geschrieben, wo ich dann auch wirklich aus der Skeptiker Sicht mir das Ganze angesehen habe, weil ich dann den Zusammenhang nicht erkennen konnte. Aber es war tatsächlich so, dass dann also in den Presseberichten, die ich dann auch im Internet gefunden habe, immer wieder dann berichtet wurde, dass dann eben halt die Suchmannschaften nicht auftreten konnten oder also praktisch nicht in Erscheinung treten konnten oder nicht suchen konnten, weil eben halt die Wetterverhältnisse dann extrem schlecht waren. Ich glaube also bei diesem Mount Palomar in Kalifornien kam an einem einzigen Tag, also kurz nachdem jemand verschwunden war, ungefähr ein Viertel der Regenmenge des Jahres runter. Das sind dann immer irgendwelche absoluten Wetterextreme, die sich da eben halt da eignen. Und das taucht in dem Kontext immer wieder auf. Übrigens jetzt auch bei dem allerletzten Buch von Paulides, da über die Jäger, also das ist auch so kontinuierlicher Aspekt, der da also durch die gesamte Geschichte geht.
Bleiben wir gleich vielleicht bei den Jägern. Paulides dreht ja übrigens auch einen Film.
Genau, der dürfte einige Überraschungen enthalten.
Also eine Dokumentation, einen Dokumentarfilm.
Ja, genau, richtig.
konzentriert er sich da in dem Film auf eine bestimmte Klasse von Fällen oder geht er da so quer durch den Gemüsegarten?
Die klassischen Missing 411-Geschichten, wobei also Polaris ist in der Vergangenheit, er ist ja immer wieder, weil das Thema ja momentan in den USA ja so köchelt, er ist ja auch in der Vergangenheit ja auch immer wieder neu eingeladen worden zu Talkshows, hat allerdings abgesagt, weil er an dieser Dokumentation arbeitet. Was allerdings er wohl weitergeleitet hat, ist, dass dort ein paar kleine Sensationen wohl warten. Also dass er wohl entweder vom National Park Service Informationen erhalten hat oder von den Personen, die er befragt hat, die verschwunden waren und dann über ihre Zeit am berichten. Das könnte also durchaus, also ich denke mir fast, dass vom National Park Service erwarte ich jetzt nicht sonderlich viel, aber ich könnte mir vorstellen, dass eben halt dann die Anzahl der Zeugen jetzt zwischenzeitlich groß genug ist, dass man also vielleicht dann etwas konkreter darauf eingehen kann, was da eigentlich passiert.
Mhm. Ein anderer Chat-Teilnehmer fragt, ob es elektromagnetische Anomalien gab oder diese festgestellt wurden.
Es ist dort nicht gemessen worden. Mhm. Also elektromagnetisch nicht, nein. Also man muss sich vorstellen, also die Leute, die dort auf die Suche gehen, die haben eigentlich die haben halt Taschenlampen mit dabei und dann eben halt dann also so einen Erste-Hilfe-Kasten. Aber es ist jetzt nicht so, dass die da irgendwelche Messtechnik oder Messgeräte da mit dabei haben. Also es gibt dann höchstens bei Hubschraubern gibt es ja dieses FLIR-System, mit dem man eben halt also Wärmestrahlung eben halt dann feststellen kann, um jetzt zu sehen, ob dann sich am Boden eben halt dann Körper bewegen.
Ja. Und natürlich über die zum Teil seltsamen Verstrickungen der National Parks und so weiter. Mhm. All das besprechen wir bereits in der ersten Sendung, da möchte ich jetzt gerne nochmal drauf eingehen. Mhm. Wiederholungen sind natürlich eh nicht zu vermeiden, aber vielleicht jetzt wirklich zu den Jägern, die ja allesamt sterben.
Also einige überleben, haben halt dann einen entsprechenden Blackout. Es gibt.
Achso, ich dachte, die Bewaffneten kommen alle nicht zurück. Irgendwo habe ich das gelesen.
Nein, so pauschal kann man es nicht sagen. Okay. Also es ist halt so, dass sagen wir mal, der Anteil von den Personen, also es ist ein relativ hoher Anteil von Personen, die gar nicht mehr auftauchen. Also da weiß man halt nicht, wo sie sind. Also sie werden, ich hatte es ja schon erwähnt, also so klein das Areal auch ist, sein kann, also auch wenn da jetzt sagen wir mal von der Natur her gewisse Grenzen gesetzt sind, die sind dann einfach weg.
Ja, treffen sich zwei Jäger, schreibt er.
Treffen sich zwei Jäger, ja genau. Einer verschwindet spurlos, kann dann nie wieder eben halt dann da entsprechend verfolgt werden. Und ist halt schwierig eben halt dann festzustellen, was da genau passiert.
Okay, aber vielleicht ein bisschen mehr Details zu den Jägern. Also Polaris hat ihnen einen ganzen Band gewidmet, ne?
Polaris hat ihnen eben halt einen ganzen Band eben halt dann gegeben, wobei also das dann eben halt dann also so eine Mischkulanz ist, das sind dann eben halt dann also Jäger und Fischer mit dabei. Und einer der populärsten war da eben halt dann dieser Cullen Finnerty, das war ein American Football Spieler. Der stammte also aus Michigan und der hatte eben halt dann vor, fischen zu gehen. Und zwar am Baldwin River, das war ein Quarterback. Und der hat sich eben halt ein Boot organisiert, ist dann also dann los, war zu der Zeit alleine und hat dann nach einer gewissen Zeit seine Freundin angerufen. Es waren also insgesamt drei Anrufe und gab dann an, dass er von zwei Männern verfolgt wird. Und seine Freundin informierte eben halt an dieses Sheriff's Department und das Sheriff's Department wandte sich dann also an den Telefonanbieter von McCullen, damit man eben halt dann feststellen kann, also von Cullen Finnerty, damit man eben halt dann also feststellen kann, wo er sich genau befindet. Und die Telefongesellschaft hat halt so vier Suchsignale herausgegeben, also im Buch steht, das seien also dann so Pings gewesen. Das heißt also, es geht dann eben halt ein Signal ans Handy und das Handy sagt dann also, hier bin ich, und das kann man dann eben halt dann entsprechend verorten. Und es wurden insgesamt vier von diesen Signalen eben halt dann ausgeschickt, und das Bizarre war, dass das Handy in der Zeit, wo diese Signale eben halt dann hintereinander ausgegeben wurden, sich über 12 Meilen hinweg bewegt hat. Und man fand später den Leichnam von Finnerty. Und,
also da wird es dann wirklich schräg, also wo sich die in kürzester Zeit so schnell bewegen und die sind ja alle...
War wirklich 12 Meilen, also mein erster Gedanke war, dass das Handy wohl also nicht irgendwie bei ihm war, aber man hat ihn also dann tatsächlich gefunden und zwar es waren halt also 4 verschiedene Pings und er befand sich dann eben halt dann so knapp 10 Meilen entfernt vom ersten Signal. Das heißt also, er ist halt dann also praktisch dann kreuz und quer dann da irgendwie bewegt worden, also zumindest sein Handy. Man hat ihn dann auf einem Wanderweg gefunden und er hatte das Handy dabei. Also das heißt, wenn das Handy bewegt wird und das Handy ist bei ihm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch er bewegt worden ist, relativ hoch. Und nun begann eigentlich das Bizarre. Und zwar war es so, dass David Paulides die Geschichte etwas merkwürdig vorkam. Kann man sich ja vorstellen, wieso. Und er hatte ja aufgrund dieses Freedom of Information Act die Unterlagen eben halt dann also einsehen wollen zu dem Fall. Und da war es so, dass 2 Mediziner also die Leichenschau gemacht haben oder praktisch dann die Obduktion durchgeführt haben. Und die hatten nichts gefunden. Also man konnte nicht feststellen, woran er gestorben war. Also es war in beiden Protokollen eindeutig. Also die hatten also angekreuzt, dass die Todesursache unidentifiziert ist. Und parallel dazu allerdings gab es eine Presseerklärung vor der Polizei. Und die kann man auch nachlesen, also wenn man Cullen Finnerty eingibt bei Google, im englischsprachigen Google taucht er auf, da ist dann halt dann die Rede davon, er war ja American Football Spieler und da gibt es jetzt wohl irgendwie eine relativ neu entdeckte Gehirnerkrankung, die nennt sich irgendwie CTE und tritt jetzt eben halt dann also speziell bei Footballspielern auf. Hängt mit den ständigen Gehirnerschütterungen zusammen, die sie haben. Und nun war also dann die Aussage, dass sie also praktisch so eine Art Gehirngerinnsel gehabt hat und daran verstorben ist. Woher die Polizei diese Angaben hatte, ist unklar, weil also die beiden Mediziner, die eben halt ihn obduziert haben, und das waren auch nur die beiden, die kamen da also zu völlig anderen Schlüssen. Und das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass jetzt, sagen wir mal, die Obduktionsergebnisse nicht konform gehen oder sagen wir mal, die Obduktionsergebnisse nicht konform gehen mit dem, was dann die Polizei oder beziehungsweise an die Presse weitergibt. Da kann man sich natürlich dann fragen, also wie das dann bei den ganzen anderen Fällen ist. Es gibt, weil wir ja jetzt gerade bei den Jägern sind, gibt es dann einen weiteren Fall, der jetzt etwas merkwürdig ist. Moment, jetzt finde ich den gerade nicht. Ja, hier genau. Das war jetzt ein Zeuge namens Jeremiah Harris und das war ein Jäger und der war stammt aus Red Rock in Iowa und der war eben halt dann also mit einigen Freunden zu einem Jagdausflug unterwegs und verschwand, also das klassische Prozedere, dass er also dann plötzlich weg war. Und die Polizei gab dann an, dass er wohl entdeckt worden sein soll. Also das Ganze spielte sich im Dezember 1993 ab. Und die erste Vision war die, er hätte also praktisch das Waldgebiet verlassen, sei auf Farmland gegangen und sei dort in einen Teich eingebrochen. Der Schönheitsfehler an der ganzen Geschichte ist, dass dieser Teich sich auf Farmland befindet und die Farm ist nur ein paar Meter entfernt. Das heißt also, wenn ich jetzt, sagen wir mal, wirklich also im tiefsten Winter in so einen Teich einbreche und ich werde nass, ja, dann laufe ich dann eben mal dann also zu der Farm und wenn keiner da ist, schlage ich halt die Scheibe ein und ja, rette mein Leben, bevor ich jetzt also draußen erfriere und zahle ich halt dann lieber das Geld für die Scheibe, informiere die Polizei. Das war die erste Vision. Es blieb aber nicht bei der ersten Vision. Es kam dann noch eine zweite Vision und die war dann also wirklich bizarr. Und zwar dieser Jeremiah Harris, der ist nicht in einen Teich eingebrochen, der steckte nackt in einem Baum. Und oh Gott, um den Baum.
Und das erinnert jetzt wirklich schon langsam leider an Rinderverstümmelungen. Also wir haben vorher hast du auch schon eine Parallele genannt, ne? Also ja.
Ja, ja. Ja, gut, bei der Rinderverstümmelung ist es halt so und dass die dann also, ja gut, es heißt, dass die dann eben halt dann also auch aus der Luft eben halt dann abgeworfen werden. Ja. Dann
auf die sind halt schwerer, die schlagen dann am Boden auf, ne? Aber sie sind auch blutleer.
Ja, ja, aber man sieht dann, man sieht das dann an den Blutspuren, beziehungsweise sind dann die Äste halt dann durchgeschlagen. Ja. Und das absolut Bizarre ist, wie gesagt, um ihn herum, also praktisch drapiert, lag halt seine Jagdbekleidung und das war so orange Camouflage. Und man hat dann also dann nachweisen können, dass die Suchteams praktisch an diesem Baum vorbeigelaufen sind, dort allerdings nichts entdeckt haben. Das heißt also, er muss irgendwie nach seinem Tod oder wie auch immer in diesen Baum gesteckt worden sein, der war ja innen hohl und drumherum war halt dann die Kleidung.
Ja.
Und da war eben halt dann auch ganz interessant eben halt dann zu sehen, dass also dann die Polizei, sagen wir mal, zu etwas anderen Schlussfolgerungen kommt als ja, oder sagen wir mal, unterschiedliche Varianten von dem eben halt dann weitergibt, was sich da entsprechend dann ereignet. Es gab da noch einen weiteren Fall, der war auch ein bisschen bizarr, spielte sich allerdings 1922 in Maine ab. Und da war es so, dass in einem Jagdgebiet Biber verschwanden. Die waren also einfach weg. Es fanden sich also keine Hinweise auf irgendwelche Jäger oder auf Wilderer, die sie da eben halt dann weggeschossen hatten. Und man hat dann also zwei Jagdaufseher losgeschickt und es brach dann, muss dann wohl zur Abendstunde gewesen sein, Feuergefecht aus. Das heißt also, es wurde dann eben halt dann da geschossen und man nahm also an, dass die Jagdaufseher dann wohl hier die Wilderer gestellt hätten, dass es zu einer Schießerei gekommen ist. Das heißt, die Polizei trat dann auf, die weitere Jagdaufseher kam eben halt damit dazu. Von den beiden Männern fand sich keine Spur. Interessant war, dass sie, die sind dann also später in einem Fluss entdeckt worden, sind ertrunken und man hat dann festgestellt, dass das, was sie an Munition hatten, und das war eine ganze Menge, alles verschossen hatten. Also die haben irgendjemanden massivst unter Feuer genommen. Man weiß auch wo, weil man eben halt dann die Patronenhülsen dort entdeckt hat. Es fanden sich allerdings dann von dem anderen keinerlei, also weder Blutspuren noch sonst irgendwas. Also die haben was, das Gewehr, was die Pistolen hergegeben haben, haben sie eben halt dann verschossen und ohne jeden Erfolg. Und sie selber hatten eben halt auch keine Schusswunden. Sie hatten also überhaupt gar nichts. Also es war dann wirklich so, dass sie halt einfach dann in einem Fluss ertrunken sind. Ob sie dann da irgendwie abgeworfen worden sind oder ob sie die Flucht ergriffen haben, vor was auch immer, was man halt mit so einem Bärentöter halt nicht töten kann, bleibt unklar. Mhm. Also es verschwanden, wie gesagt, parallel die Biber waren weg. Und die beiden Jagdaufseher haben auf irgendwas geschossen, was sich dann dadurch nicht gestört fühlte.
Natürlich fällt einem jetzt andauert der Film Predator ein, ne? Aber
das ist übrigens eine ganz gute Überleitung zu einem anderen Film, zu einem anderen Fall. Der von David Paulides dann gebracht wurde, wobei also die Zeugin da etwas bekannter ist, und zwar ist es dann die Ehefrau, also zumindest jetzt bekannter im Sinne für die UFO-Forschung, ist es ja die Ehefrau von John McAbee. John McAbee ist bei der MUFON ja zuständig für die Bildanalysen, hat ja unter anderem auch die Bilder von Ed Walters, also aus Gulf Breeze, eben halt dann entsprechend untersucht. Und das Interessante ist eben halt die Sichtung von der Frau, die ist ja Bogenjägerin. Das heißt also, das sind Leute, die haben also praktisch auf dem Baum einen so eine Art Hochsitz, sind völlig in Camouflage gekleidet und sind eigentlich gar nicht zu erkennen und sitzen halt da mit ihrem Bogen und warten eben halt dann also, bis irgendwelche Tiere da vorbeikommen, die sie schießen können. Und in dem Falle hat David Paulides dann auch hingewiesen, dass besonders bizarre Mordfälle oder eben besonders bizarre Unfälle jetzt speziell Bogenjägern passieren. Ja, also offensichtlich mag die irgendjemand nicht. Das heißt, die erhängen sich dann stellenweise an ihrem Bogen oder brechen sich das Genick oder verschwinden oder, also denen ergeht es dann halt nicht sonderlich gut. Kann natürlich auch sein, dass es dann mit der Jagdform irgendwas zu tun hat. Auf jeden Fall war sie mit ihrem Bogen in Lima, also sie wohnte in Lima, Ohio, und der Vorfall trug sich dann zu am 29. September 2000 zu, und sie befand sich dann eben halt in so einem Waldstück, saß auf einem Hochsitz und ja, lag halt auf der Lauer und bemerkte so einen plötzlichen Effekt, den kennen wir auch als Ostfaktor. Das heißt, es setzte dann also plötzliche, völlige Stille ein. Es war also absolut gar nichts mehr zu hören, nichts bewegte sich. Und sie nahm dann etwas wahr, was sie als kompaktes Flirren bezeichnete. Also praktisch dann so dieser Effekt, so wie das Hitzeflirren, wie man das eben halt dann also im Sommer sehen kann, wenn also der Boden sich dann sehr stark erhitzt. Und dieses Flirren hatte ja so eine runde Form. Und sie konnte dann eben mal dann also auch beobachten, wie diese flirrende Substanz eben mal dann da an den Bäumen dann entlang geflogen ist. Und das Ganze ging dann so über 2 oder 3 Minuten und flog dann davon. Und sie hat dann eben mal dann auch eine Aufnahme gemacht, auf der man allerdings nicht sonderlich viel erkennen kann. Aber das Interessante ist eben halt, dass in unmittelbarer Nähe zu dem Hochsitz von ihr befindet sich also ein Highschool, und da ist ein Neffe von ihr als Schüler. Und ungefähr zeitgleich war es so, also beziehungsweise nachdem sie ihre Sichtung hatte, tauchte dann über diesem Schulgrund, also der Neffe spielte da gerade mit einigen Schülern eben halt, die machten American Football oder Baseball oder irgendwie sowas, tauchten da eben halt dann also so Lichter auf über ihnen, die dann so scheibenförmige Lichter, die sich dann also erratisch am Himmel bewegt haben und die dann eben halt dann auf und ab flogen und dann nach einiger Zeit wieder verschwanden. Und die, ja, die liefen dann eben halt dann also beide unabhängig voneinander mit ziemlicher Panik zum John McAbee und um ihn davon zu erzählen, und waren dann eben halt dann erstaunt, dass die beiden also dann also im gleichen Zeitfenster oder zumindest kurz danach also hier UFO-Sichtungen hatten, wobei das natürlich dann schon interessant ist, dass dann also ja Verwandte da eine ähnliche UFO-Sichtung haben, was man ja im UFO-Umfeld ja auch immer wieder hört.
Ja, da sind wir jetzt, also Volley eigentlich, kann man da jetzt wechseln zwischen diesen 411 vermissten Fällen und eigentlich einem ganz anderen Gebiet, möchte man meinen, in dem du natürlich zu Hause bist, nämlich High Strangeness / UFO-Fälle. Ich meine, diese Schilderung von Frau McAbee, also da sind wir wirklich bei Predator, ne?
Also es sah genauso aus. Es war nur eben halt also keine humanoide Gestalt, die da eben halt herumlief, sondern eben halt dann also wirklich wie eine Kugel.
Ja, und vielleicht auch wirklich High-Tech, ganz einfach, ja. High-Tech, das eben in Abgeschiedenheit getestet wird. Kann sein, muss natürlich nicht sein. Ich habe es auch im Ankündiger Text erwähnt, es gibt die Frau Mary Joyce, das ist eine Ufologin, und die hat eben da auch sehr viele Parallelen zwischen diesen vermissten Fällen und der Anwesenheit von Militärbasen gezogen,
beziehungsweise... bei ihr war es eigentlich anders, und zwar die Mary Joyce ist eigentlich eine Ufologin und beschäftigt sich halt nur mit dem UFO-Phänomen, kannte sich, also ich habe die ersten Interviews von ihr auch gehört, offenbar auch nicht mit der Arbeit von David Paulides aus. Die ganze Geschichte an sich ist merkwürdig, und zwar ist es so, es gibt in North Carolina, also sie hat halt Meldungen bekommen, dass in fünf Nationalparks in North Carolina eben Militärbasen sich befinden sollen, die dort eigentlich nicht zu suchen haben. Das heißt, ein Nationalpark ist ein Nationalpark, da ist dann ansonsten gar nichts. Also da ist dann weder hat weder die Polizei das Recht, irgendwelche Sachen dort aufzustellen oder zu bauen, noch das Militär. Von diesen Nationalparks ist also wahrscheinlich Great Smoky Mountain am bekanntesten oder Mount Mitchell. Und da ist es so, dass in diesen Nationalparks, ich habe da auch mal bei Paulides nachgesehen, da sind dann also so die Hotspots in North Carolina. Und das Interessante ist, dass es da wohl irgendwie eine Einrichtung gibt, die wohl auf potenzielle Besucher oder auf potenzielle, Wanderer oder Jäger eben halt dann irgendwie Einfluss nimmt. Und zwar war es so, dass da auch plötzlich, also in der Nähe von diesen Anlagen, völlige Stille herrschte. Die Zeugen fühlten sich völlig verwirrt, wussten gar nicht mehr, wo sie waren. Da kamen noch Kopfschmerzen mit dazu, denen wurde schlecht. Also das erinnert eben halt dann auch relativ stark an die Schilderungen, die wir haben, also auch von diesem Missing 411-Phänomen aus anderen Regionen, wo wir halt natürlich jetzt nicht wissen, ob da jetzt irgendwelche Militärbasen sich befinden oder nicht, aber das eigentlich Interessante an der ganzen Geschichte ist, weil die Mary Joyce ja auch mal gefragt wurde, weil sie ist ja nur eine regionale Uferermittlerin. Und wer jetzt, sagen wir mal, Militärbasen oder Militäranlagen eben halt dann auf verbotenem Gebiet sieht, der geht natürlich dann zu den Medien. Und es war tatsächlich so, dass die Zeugen, die also sich bei ihr gemeldet haben, die sind dann vorher zu den Medien gegangen, ob das jetzt Fernsehen war, ob das jetzt dann Lokalzeitungen waren, haben das angezeigt, es herrschte völliges Desinteresse. Nee. Weil die haben gesagt, das sind Militärangelegenheiten, da mischen wir uns nicht ein, darüber bringen wir nichts irgendwie, ja, Homeland Security, also darüber dürfen wir dann eben halt dann nichts bringen. Und gerade die Mary Joyce hat sich dann eben halt dann mit dem Thema dann beschäftigt und hat auch eine Publikation herausgegeben, die habe ich mir dann kommen lassen, wo man sich dann tatsächlich also sehr merkwürdige Wege, die dann ja zu Bergen führen, also was eigentlich keinen Sinn macht. Also wer hat einen Fahrweg zu einem Berg? Wahrscheinlich ist es auch wieder mit Camouflage, also dass das dann irgendwelche Anlagen sind, dass man da eben halt so hier entsprechende Hangars dann öffnen kann oder dann schließen kann, dass dann also Militäranlagen sich in diesen Nationalparks eben halt dann befinden.
Ja, plötzlich geht dann irgendwo eine Tür auf, ein Tor und dann
fahren die LKWs rein. Das gibt es ja in Sedona. Ja. Also in Sedona ist es ein weit verbreitetes Phänomen. Sedona an sich ist es so eine New Age Gemeinde und soweit ich weiß, in Arizona, glaube ich, ja. Und da ist es halt wirklich so, dass die dann ihre Untergrundbasen haben und da hat es dann auch schon mal, gibt es auch Berichte von Polizeibeamten, die dann also plötzlich irgendwie merken, dass dann ein Loch im Boden ist und da laufen dann also Bewaffnete herum und die fragen dann, was denn das soll und wer die sind und die sagen nur, dass sie vom Militär sind und sie, also die Polizeibeamten, sollen da eben mal verschwinden, die gehören da halt dann nicht hin. Also es scheinen irgendwelche Untergrundaktivitäten im wahrsten Sinne des Wortes da zu sein. Ist ja auch ganz ähnlich so mit diesen schwarzen Hubschraubern. Also wenn die da irgendwo landen und dann, die Fälle kannte man ja, also gerade aus dem Anfang der 1970er Jahre in den USA war es ja so, dass viele von diesen Hubschraubern ja auch gelandet sind. Und da kamen dann die Sheriffs halt dann angefahren und haben gefragt, was denn das soll und ob die dann irgendwas mit diesen Tierverstümmelungen zu tun haben. Und dann haben die gesagt, das geht sie gar nichts an und entfernen sich hier von dem Gebiet. Also wir sind hier dann diejenigen, die das Sagen haben. Und danach sah es dann aus, es gab sogar kurioserweise sogar Schusswechsel. Also einige Polizeibeamte oder Sheriffs, die haben da gar nicht lange gewartet, sondern die haben dann diese Hubschrauber dann gleich unter Feuer genommen. Also gab es regelrechte Feuergefechte. Ja. Ich habe gelesen bei Christopher O'Brien und bei... Ja.
Und viele dieser Helikopter, da gab es auch eine Serie oder es gab ein Modell, das war lautlos. Also es gab lautlose Helikopter. Diese Helikopter hat man dann auch noch mit bunten Lichtern und Lampen ausgestattet. Ja, und genau, die haben für einige Ufersichtungen gesorgt, denn plötzlich tanzen da obstruse Lichter herum. Man hört keinen Hubschrauber, man hört nichts. Ja. Also so die typische Beschreibung eines UFOs. Ja. Und einiges davon ist sicher darauf zurückzuführen, aber dann gibt es wieder andere Dinge, da passt es überhaupt nicht. Und auch interessant finde ich Psychotronik, die du jetzt da vorher erwähnt hast, die da offenbar zum Einsatz kommt, als Schutz für manche dieser... Also Psychotronik, für die jetzt mit dem Begriff nichts anfangen können, da sind wir jetzt auf dem Gebiet der Aluhutträger, der potenziellen. aber es ist nun mal so, dass man also mittels elektromagnetischer Schwingungen, Mikrowellen etc., da gibt es Unmengen an Literatur, Dieter Bröers hat da ja auch sich, glaube ich, damit beschäftigt und so weiter und so fort. Man kann also damit Bewusstseinszustände verändern, dass die Zeitwahrnehmung verändern, man kann Angst und Panik induzieren, man kann im einfachsten Fall den Glauben hervorrufen, man würde gerade verbrennen, ne? Dann sind wir wirklich bei den Mikrowellen. Aber es gibt dann eben auch viel subtilere Dinge, die da offensichtlich möglich sind. Ne? Und dieser Oz-Effekt könnte zumindest teilweise, wie gesagt, immer passt es dann auch nicht. Das ist das Schlimme an dem Ganzen ist ja, immer wenn man glaubt, man hat da irgendwie einen relativ einfachen Kamm gefunden, über den man es scheren kann, dann kommt ein Büschel Haare daher, das sträubt sich. Ne?
Ja, sagen wir mal, die Grenzen an sich sind fließend. Also sagen wir mal, die Hubschrauber, die ja seit den Anfang der 70er Jahren dort unterwegs waren, sind ja auch keine, ich hatte das ja schon bei Beiträgen von mir geschrieben, sind auch keine normalen Hubschrauber. Also da scheint wirklich schwarze Technologie von irgendwoher mit eingeflossen zu sein, weil das Problem ist ja nicht nur, dass die ja
passt ja zu schwarzen Helikoptern. Passt zu schwarzen Helikoptern, schwarze Technologie. Ja, schwarze Technologie, nur dass wir es kurz erklären, du meinst also Special Access Programs.
Was nicht öffentlich ist, also zum einen, was nicht öffentlich ist, und das andere, es gibt ja also diese Möglichkeit dann eben halt, also wenn man das jetzt mal so hinstellt, dass wir halt Besucher haben und dass vielleicht die Besucher dann entweder irgendwann mal abgestürzt sind, oder du hattest ja mal mit dem Armin Riese ja auch eine ganz tolle Sendung, wo er dann auch gemeint hat, dass es dann eben halt dann wohl irgendwelche Wesenheiten gibt, die gerne bereit sind, Technologie weiterzugeben, wenn sie dann von uns irgendwas bekommen. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass er da gar nicht mal so falsch liegt, unabhängig davon, ob diese Wesenheiten, also wo diese Wesenheiten jetzt auch herkommen. Speziell bei diesen schwarzen Hubschraubern war es halt wirklich so, dass die also auch mit unglaublicher Geschwindigkeit sich dann eben mal dann auch fortbewegen können. Und da schon in den 70er Jahren, es gab ein vergleichbares Phänomen mit diesen Geisterhubschraubern in Großbritannien. Da war ja dann auch der Bezug zu den Tierverstümmelungen, da waren es aber keine Rinder, sondern da waren Schafe. Und da war es dann so, dass sie dann stellenweise sogar Jets haben aufsteigen lassen, denen die Hubschrauber davongeflogen sind. Aber es war klar, das waren Hubschrauber.
Was? Die haben schon gesehen, die Hubschrauber, dass das Hubschrauber sind ist. Jets davongeflogen?
Die Hubschrauber okay, sind ja. Jets. Na ja, Hubschrauber gut. Sind wirklich Jets davongeflogen und anderen, also Militärhubschraubern, die denen eben halt dann hinterher sind, weil natürlich immer der Gedanke war, also es sind jetzt nicht irgendwelche Aliens, sondern werden wohl die Russen unterwegs sein, und es wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, mal so einen russischen Hubschrauber eben halt dann einmal zu catchen. Und
also ich meine, die Erfindungsgabe des Menschen sollte man jetzt nicht unterschätzen und dann immer gleich zu glauben, dass wir diese Technologie oder jene von Außerirdischen bekommen haben. Da bin ich ehrlich gesagt skeptisch, auch weil zum Beispiel der berühmte Mikrochip, das ist also seit den 20ern, kann man das nachvollziehen, wie sich da die Entwicklung, aber wissen durch gar nichts, ja. Also ich weiß ja nicht, wie ein Mikrochip jetzt wirklich funktioniert. Ja, ich meine, also ich hatte dazu.
Ja, vor allem, also es gibt auch beispielsweise ja auch
im Detail
auch schon mal diskutiert bei diesen Tierverstümmelungen. Es gibt dann eben halt also auch wirklich Tierverstümmelungen, die, also wo ganze Organe eben halt dann entnommen werden durch einen ganz winzig kleinen Einstich. Ja, also dass da eben halt was weiß ich, das Herz weg ist oder eben halt dann die Lunge dann fehlt,
ja, ja.
Oder dann die Geschlechtsorgane, und man sieht dann eben halt dann also praktisch keinen, also die werden da nicht aufgeschnitten, sondern da sieht man nur einen winzig kleinen Einstich. Ich weiß es nicht, aber ich selber habe so den Eindruck, dass es irgendwie so eine fließende Verbindung gibt, also zwischen dem Uferphänomen, also was jetzt in irgendeiner Form sowas wie Technologie ist, unabhängig davon, ob das jetzt ja, reale Technologie ist oder magische Technologie jetzt im weitesten Sinne, und dann eben halt an diesen schwarzen Militärprojekten, die stellenweise wirklich so daherkommen, dass man, also ich will es nicht ausschließen, dass es von irgendeiner anderen Quelle kommt, wobei ich jetzt auch nicht denke, dass es Außerirdische sind, also es können da durchaus andere Kräfte sein. Armin Riese hatte ja so ein paar Alternativen dann aufgezählt, die da möglich sind, die da dahinter stecken.
Ja, und ich glaube, dass es sehr vorteilhaft ist, wenn dann alle glauben, es sind Außerirdische. Ne? So, ist ja toll.
Ja.
Hat man die vermeintliche Antwort gefunden und ist in einer völlig falschen Richtung unterwegs. Ne?
Das ist richtig, ja. Aber es kann aber sein, dass es halt irgendjemand ist, der halt ja, oder Technologie gibt und dafür irgendwas bekommt.
Ja.
Also, dass er jetzt beispielsweise in irgendwelchen Nationalparks eben halt Menschen führen kann, ohne dass es irgendjemanden stört. Vielleicht ist das der Deal. Ich meine, ich weiß es nicht. Ja. Aber es, auf jeden Fall ist es halt merkwürdig, dass, also gerade bei diesen Vorfällen da mit den Jugendlichen oder mit den jungen Männern, die da in den Hudson ertrunken sind, war es ja auch wirklich so, das hat der Paul Leides ja auch zitiert, dass die beiden es partout nicht verstehen konnten. Also ihrer Meinung nach war das, also mindestens in New York, war das ein Massenmörder, der da unterwegs war, anders konnte er sich das gar nicht erklären, diese ganzen Todesfälle. Und bezogen auf die ganzen USA muss es eine ganze Organisation gewesen sein. Und es gibt eine interessante Parallele dazu, auch wieder bei, ich springe mal zwischen den Themen hin und her, weil das dann eben mal bei den Tierverstümmelungen ist. Es gibt ein Buch, das ich jetzt schon seit ewigen Zeiten übersetze, aber es enthält so viele Informationen über die 1970er Verstümmelung, dass es ja auf jeder Seite, kann ich drei Artikel schreiben. Es war so, dass Mitte der 70er Jahre in Colorado es einen Ermittler vom FBI gegeben hat. Das FBI heißt in Colorado, also CBI, also mit CBI. Und der kam also zum Schluss, er war übrigens nicht der Einzige, dass Satanisten innerhalb des amerikanischen Militärs dafür verantwortlich sind. Einfach deswegen, weil also viele Hinweise eben halt darauf deuteten, dass es Militärs waren und dass also diese Tierverstümmelungen irgendeine Form von Kulthandlung halt darstellten, weil sie ergaben keinen Sinn.
Oh ja, und es gibt einige bekannte Satanisten und bekennende Satanisten, mir fallen jetzt deren Namen nicht ein, im Militär. Und ich würde diese Theorie ganz einmal, ich finde sie interessant, ja. Sie ist abstrus, aber es gibt abstruse Leute.
Ja, und kaum hat er das ausgesprochen, begann also dann bei ihm, also der obligatorische Telefonterror, es tauchten dann also schwarze Wagen vor seinem Haus auf, das ganze Haus wurde mit Blut verschandelt, jedes Mal waren da also irgendwelche Tierköpfe eben halt dann zu sehen und letztlich war ihm das dann zu viel, weil er also wirklich massivst unter Beschuss genommen worden ist und alleine nur aufgrund seines Hinweises, dass da irgendwelche Satanisten beim US-Militär mit dabei sind. Fand ich ganz interessant, er hat sich dann aber aus den Ermittlungen halt dann herausgeklinkt.
Oder also sie wollen, dass man glaubt, es seien Satanisten. Das kann auch sein. Ne? Also da sind wir in den
es sind gut, es gibt da relativ viele Spekulationen, was dann eben halt also dahinter steckt. Nur es ist bei, also gerade bei den Tierverstümmelungen ist halt, also ja, das hängt mit dieser Linda Hau zusammen, ist einfach der Eindruck, dass das irgendwelche Aliens sind oder dass das eben halt dann also so fremdartige Besucher sind. Wenn man sich, sagen wir mal, die Fälle ansieht, gerade aus den 70er Jahren, wo ja also das eher die eigentliche Quintessenz war, dann spielen also UFOs oder irgendwelche Aliens eigentlich kaum eine Rolle, sondern das sind wirklich dann, ja, Hubschrauber, irgendwelche schwarz gekleideten Typen, die da an sich zu schaffen machen und ähnlichem.
Und ich hatte Linda Hau ja auch schon hier live zu Gast und die hat natürlich, also das war ja ihr Einstieg Ende der 70er Jahre, ne? Die ganze Rinderverstümmelungssache. Und sie wollte dann
Strange Harvest, glaube ich, war der.
Und da hat sie sogar einen Emmy bekommen und sie wollte dem Ganzen einfach auf den Grund gehen und ist dann halt irgendwann offenbar zur relativ festen Überzeugung gelangt, dass wir hier mit einer unbekannten Intelligenz zu tun haben. Und ja, wer weiß, vielleicht ist es einfach so. Ne? Aber es ist...
Ja, es gab auch parallel, ich fand das ja also zeitgleich, also ganz offensichtlich sollte dann die These der irdischen Satanisten irgendwie zerschlagen werden, weil es gab ja nämlich zwei Sachen zeitgleich. Die Linda Hau tauchte auf mit ihrer Dokumentation aus Strange Harvest, die gab dem Ganzen eben halt den Drall in Richtung ETs und es erschien dann eben halt dann also auch vom FBI von einem Mann namens Rommel eben halt dann also auch.
Rommel, ausgerechnet.
Der hieß, der hieß wirklich Rommel, also, aber er war jetzt nicht irgendwie der Wüstenfuchs, sondern, der, ja, Mutilation-Fuchs. Und da war es eben halt dann so, dass er gemeint hat, das seien also nur Angriffe von Wildtieren gewesen oder irgendwelche Mäuse hätten das gemacht oder Blitze hätten.
Ja, das war es nicht, das wissen wir, so viel wissen wir. Was es war, wissen wir nicht.
Das Paradox ist, er hatte ja die ganze Zeit ja mit dem Polizisten vor Ort ja Kontakt. Er hatte ja dann also praktisch dann mit den Tierärzten ja Kontakt, die ja auch dann die verschiedenen chemischen Substanzen ja aus den Tieren gezogen haben. Es war auch so, dass man beispielsweise einzelne Kadaver, also man sollte ja annehmen, dass ein Kadaver in Verwesung verfällt, aber es war tatsächlich so, dass bei relativ vielen Fällen irgendeine chemische Substanz, also die ganzen Tiere, also die Kadaver waren imprägniert mit irgendwelchen Chemikalien. Ich habe jetzt neulich mal auch ein weiteres Update von diesem Buch, The Mute Evidence, geschrieben. Da war es dann so, dass in Montana zahlreiche Rinder und Kühe entdeckt wurden, die stanken nach Petroleum. Ja, also diesen regelrecht, ja, und ich habe das mal nachgelesen, ab so einer gewissen...
Vielleicht wollte man sie verbrennen und ist nicht dazugekommen.
Also die waren also komplett, da hat es nicht einen einzigen Versuch gegeben, die zu verbrennen, also das hätte normalerweise ja klappen sollen, sondern ich habe nachgelesen, Petroleum wirkt also in der richtigen Konzentration toxisch. Also man hätte fast den Eindruck gewinnen können, dass da etwas in den Tieren getötet werden oder abgetötet werden soll, was da wohl drin ist.
Hm. Interessant. Jetzt kam gerade eine interessante Frage auch beim Chat rein. Gab es bei den 4-11-Toten auch fehlende Organe?
Ja, das ist eine gute Frage. Da weicht David Paulides aus. Er hat erwähnt, dass also bei einem Interview hat er mal erwähnt, dass es also zwei Fälle gibt, in denen praktisch blutleere Leichen, also von Menschen jetzt entdeckt worden sind. Also den einen Fall, den kennen wir ja jetzt. Über den anderen hat er sich noch nicht geäußert. Wobei das also überhaupt relativ schwer ist. Also wir hatten die Diskussion ja schon mal bei dem ersten Teil, da hatte ich auch dann die Ergebnisse von Christopher O'Brien halt mit eingebracht, der da in Colorado lebt, in so einem kleinen Örtchen, wo die Luzi abgeht, also was UFOs und Tierverstümmelungen anbetrifft. Und der hat da freundschaftlichen Kontakt zu den entsprechenden Sheriffs und die haben ihm eben halt dann auch gesteckt, dass nicht nur die Tiere so verstümmelt werden, sondern dass die dann eben halt in unmittelbarer Nähe auch menschliche Opfer gefunden haben, die genau die gleichen Verstümmelungsmale aufweisen.
Ah, ja.
Und bei einer UFO-Konferenz taucht ein ehemaliger Polizist aus Taos auf und der hatte dann eben halt dann auch sich dahingehend geoutet, dass dann immer parallel dann in dem gleichen Areal auch Menschenleichen entdeckt wurden.
Oh nein!
Oh Gott! Verstümmelungs... Es gab es übrigens auch in den USA, in Großbritannien, der Anthony Dort, das ist ein Polizeibeamter, der ist aber zwischenzeitlich verstorben, der hatte ähnliche Fälle, da war es dann aber in Großbritannien, ist ja immer der Trend ja zu diesen Schafsverstümmelungen, der hatte genau die gleichen Fälle.
Okay, das ist jetzt sehr interessant, was du da sagst, denn seit Jahren, es kommt doch immer wieder die Frage rein, ja, gibt es denn auch Menschenverstümmelungen? Das von dem sprichst du jetzt. Gibt es en masse?
Ja, ja, okay. Also man muss sich ja nur die Berichte von Abductis ansehen.
Ja. Es stimmt also, ja.
Also ich habe ja schon einige Fälle, also ich habe jetzt neulich, ich glaube sogar zu Ostern war das, Abductis, also ein Artikel, aber das müsste ich dir dann nochmal verlinken, Abductis an der Fleischerhaken. Und da ging es um einen Fall, da von einem Abducti, der also praktisch dann durchs UFO geführt wurde. Und da hingen also Menschen eben halt mit dem Kopf, also mit dem Kopf zum Boden. Die waren dann also wohl irgendwie dann festgemacht an der Decke. Also es gibt da zahlreiche. Es gibt auch in Brasilien, also auch schon in den 70er Jahren, hat schon Fälle gegeben, wo Abductis dann eben halt also neben toten Tieren an Bord eben halt dann auch so Leichenteile gesehen haben oder ähnliches.
Ja, hat man ihnen aber nicht geglaubt verständlicherweise.
Ja. ändert nichts daran, dass wir das seit den 70er Jahren haben und kontinuierlich immer wieder gemeldet wird. Also man muss sich ja nur die Abduction-Literatur ansehen. Es gibt zwar einige Ufologen, die nehmen das damit raus, aber so Leute wie Christopher O'Brien, die, die bringen halt die Informationen so, wie sie sie bekommen.
Ja, und das ist der Punkt. Also das finde ich sehr interessant, was du da sagst. Also Linda Hau bestreitet bis heute, dass es solche Dinge gibt.
Ja, ich nehme sie eigentlich auch nicht wirklich für voll. Also
okay.
Sie
hat schon gute Arbeit auch gemacht. Also, aber ich will jetzt kein Linda Hau-Bashing betreiben oder so. das tun ja sehr viele. Aber sie bestreitet es. Und mir kommt ein bisschen vor, wann immer man dieses Narrativ der Besucher, die ja dann hoffentlich uns eh gut gesinnt sind und hinter dem allen stecken, wenn man das verfolgt, dann kann man Menschen, die entführt werden und dann verstümmelt werden, das passt dann nicht. Das kann man dann nicht brauchen. Mhm. Und es ist doch sehr interessant dann zu sehen, dass bei solchen Autoren das dann immer rausfällt. Und das ist überhaupt das Problem, und da bist du einer der ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Also ich kenne, ja, ist ja egal, also ganz, ganz wenige, die, vor allem im deutschsprachigen Raum jetzt, die sich die Dinge so ansehen, wie sie sind. Ja, und das kannst du machen, weil du eben keine, das unterstelle ich dir jetzt, da keine fixe, vorgefertigte Meinung hast, was das denn jetzt sei. Ne?
Ja, ich bin ja Kilianer, ich bin ja Anhänger von John Keel und die sagen ja grundsätzlich alles.
ja, gut. Ist. Ja, gut, aber deshalb finde ich ja Keel und da gibt es ja, ich meine, auch Valet und so weiter, die fallen da alle irgendwo so in dieses in diesen Bereich rein, sind ja alle auch ungefähr ähnlich in der Zeit. Deshalb finde ich ja diesen Zugang so interessant, weil man kann, wenn man sich nämlich alle Details anschaut und da nicht irgendwo dann seine Zensur walten lässt, dann muss man wirklich ehrlicherweise sagen, also man kann nur hoffen, dass es keine Außerirdischen sind, weil die sind dann ziemlich ungut. Mhm. Aber man kann dann nur staunend davor stehen und es ist gruselig. Mhm. Und das ist jetzt auch ein
Betreiben. Ja, das ganze UFO-Phänomen an sich ist gruselig. Ich finde es ja dann eigentlich immer auch interessant, dass es natürlich dann eben halt dann auch Literatur gibt, wo das UFO-Phänomen dann also irgendwie so positiv dann dargestellt wird. Da frage ich mich, lesen dann die Leute eigentlich die Literatur nicht? Ja, lesen die Bücher von den ganzen Abductis nicht? Weiß ich nicht, wie selektiv da die Literatur, oder haben die selber keine Erfahrung eben mal mit der Praxis dann gemacht?
Wobei, es ist natürlich auch eine Gefahr, da jetzt einen neuen Feind hochzustilisieren. Mhm. Ich möchte am Ende noch ein bisschen drauf kommen. Also Stephen Greer zum Beispiel arbeitet da sehr dagegen. Ich kann mir schon ungefähr denken, wie du den Mann einschätzt. Aber kommen wir noch dazu. Gehen wir noch ein bisschen zurück jetzt zu den vermissten Fällen, um die es ja heute irgendwo geht, wobei diese Überschneidungen mit gerade mit dem Abduction-Phänomen und dem sogenannten UFO-Phänomen, das ist eigentlich das, was mich wirklich interessiert an dem Ganzen, muss ich jetzt sagen, weil die so augenscheinlich sind und man kann, so wie du sagst, also das kann man nicht ignorieren, das geht einfach nicht. Und es gibt 2 bis 3 Fälle in Russland, es gibt Fälle in Rumänien, in Deutschland und Österreich nada. Ist das so oder wären die nur nicht bekannt?
Ich habe an sich bis jetzt für den deutschsprachigen Raum gerade mal eine Sage entdeckt, die jetzt also, sagen wir mal, so in dieses Spektrum fallen würde. Ja, und die hatte ich ja mal bei dir verlinkt, da ging es, also ich hatte es aber, glaube ich, schon erwähnt, da war dann in der Sage nach eben halt eine Frau mit ihrer Tochter dann an so einem Bärenstrauch und dann verschwand die Tochter und tauchte dann ein Jahr später dann wieder am gleichen Flecken auf und konnte sich dann an gar nichts erinnern. Ich habe mir das Ganze mal aufgeschrieben, weil ich habe ja jetzt vor einiger Zeit ein Buch rezensiert, da geht es ja um die rumänische UFO-Forschung und in Rumänien geht ja wirklich die Post ab, also das ist ja so.
Ja, ja, nicht nur im Bacsu-Wald, ne?
Der taucht da kurioserweise gar nicht auf, beziehungsweise nur im, okay. Also scheinbar ist die Reflexion von Rumänen in Rumänien zu diesem Wald eine etwas andere. Das, was da, ich spreche es aber wahrscheinlich jetzt völlig falsch aus, das nennt sich Tara Luanai. Das habe ich dann in diesem, in dieser Rezension eben halt dann auch erwähnt, dass das wohl ein Gebiet ist, wo also praktisch dann so eine Mischung ist aus UFO-Aktivität, aus humanoiden Sichtungen, also ja, Landungen von irgendwelchen fremdartigen Wesen und dann den vermissten Fällen, beziehungsweise was mich dann hat hellhörig werden lassen, ist, es verschwindet also dort nicht jeder, sondern da tauchen dann immer wieder dann eben halt dann auch Personen auf, die sich dann nicht mehr erinnern können, was da passiert ist. Und das fand ich dann eigentlich dann, also im Zusammenhang jetzt mit dem, was der David Paulides dann geschrieben hat, da eigentlich für ganz interessant. In Russland ist es halt so, dass es dann im Kaukasus den Elbrus gibt, der also übersetzt so viel wie Geisterberg heißt. Da habe ich also einen Fall gefunden, der war recht interessant. Da waren also 2 Wanderer unterwegs, da tauchte dann ein UFO mit Humanoiden auf. Also die kamen dann eben halt an eine Stelle, wo das UFO stand und mit den beiden Humanoiden und einer von den Wanderern löste sich auf. Das war 1980 zur Zeit der Sowjetunion. Der Mann hat das den Behörden gemeldet. Ich kann mir jetzt gerade vorstellen, wie das wohl ausgesehen hat, wie er also dann zu Zeiten der real existierenden Sowjetunion, dem atheistischen Staat, da eben die Meldung bei der Polizei gemacht hat. Wie die ihn da wohl angeschaut haben.
Die haben sich gefreut, ganz sicher.
Die haben sich gefreut, ganz sicher, ja. Die haben wahrscheinlich mit ihm gleich Brüderschaft getrunken. Ja, also es war schon wahrscheinlich ziemlich mutig, so eine Sichtung dann eben halt dann zu melden und dann nicht die Angst zu haben, da in die sowjetische Psychiatrie zu kommen. Ein weiterer Berg ist dieser Kugliza-Berg im Ural. Und da war es dann so, dass ein Wanderer den wohl bestiegen hat. Der sah dann also so einen kleinwüchsigen Mann, der da rumgelaufen ist, oder eine kleinwüchsige Figur, der wurde dann also dann bewegungslos und tauchte dann auf dem Kjalmenski-Berg wieder auf. Das heißt also auf der gegenüberliegenden Bergspitze. Also man hat dann eben halt dann gesucht, wo man ihn, also da, wo er eigentlich dann hingegangen ist, und hat ihn also nicht gefunden und entdeckte ihn dann also völlig verwirrt dann also auf der gegenüberliegenden Bergspitze. Und er hat dann eben halt diese Beschreibung dann auch dann entsprechend geschildert, dass dann seine Sachen dann überverteilt waren. Also das Phänomen an sich kennt man schon, aber es ist natürlich dann die Frage, wie viele Sichtungen, also gerade zum Beispiel aus Seiten der Sowjetunion oder heute in Russland, werden halt nicht gemeldet, weil das Thema an sich völlig schräg ist und da ist auch jetzt nicht Bestandteil irgendwie der russischen Ufologie oder der russischen Folklore.
Ja, wie gesagt, also dieser Teil des Phänomens wird sowieso nicht so gern gesehen, weil der...
Ja.
Auch sehr interessant, das ist zum Beispiel einer Reporterin in Colorado passiert, ich habe jetzt ihren Namen nicht parat.
Ach, die mit den Hilferufen,
meinst du? Ja, richtig, die unsichtbaren Hilferufe. Also da verschwinden Menschen, dann hört man sie, aber man findet sie nicht. Das ist furchtbar.
Ja, also sie war also da bei jemandem vom National Park Service und hatte da zu der Zeit irgendwie keine Zeit gehabt. Und sie ging halt dann also zu der Stelle, wo dann die Person verschwunden ist, und hörte dann also diese Hilferufe, kam dann also zu ihm zurück und hat ihm die Sache erzählt. Und er hat gemeint, dass die dann also da schon mehrfach in dem Areal gesucht haben. Die hatten dann noch zweimal nachgesucht, haben ihn aber dann nicht gefunden. Und die Aussage ist halt dann von der Reporterin, ich habe mir leider jetzt den Namen von der nicht aufgeschrieben, aber die war eben halt dann sozusagen involviert. Aber das Phänomen taucht, das glaube ich, haben wir auch im ersten Teil besprochen, taucht da immer wieder auf. Also dass man, dass Personen dann verschwinden, dass man dann irgendwelche Stimmen hören kann, die in unmittelbarer Nähe zu sein scheinen, es aber nicht sind und kein Mensch weiß, wo die jetzt sich befinden.
Und das ist furchtbar. Oder, ich meine,
es ist spannend, sicher. Also ich meine,
stell dir vor, du suchst jemanden. Es ist ein, dein Kind, deine Mutter, du hörst sie nach Hilfe rufen und du findest sie nicht. Also das ist wirklich entsetzlich. Und da sind wir dann wirklich bei irgendwelchen Science-Fiction-Fantasien, Parallelrealitäten oder unsichtbar, oder whatever. Aber ich meine, man möge doch mit irgendeiner Erklärung kommen, die da häufig vernünftig klingt. Also mir fällt da nichts ein. Also wenn man sie dann hört und sie nicht findet, bitte, was passiert da?
Weil du es jetzt gerade mit dem Kind erwähnt hast, es gab dann auch einen ähnlichen Vorfall 1961, ich glaube, der spielte sich dann in Georgia ab. Und da war es so, dass Vater und Sohn eben halt dann auf der Jagd waren. Und der Sohn hat sich halt dann einfach übernommen, hat es also körperlich nicht mehr geschafft. Und der Vater hat ihn dann halt Huckepack genommen. Und die sind dann eben halt eine Weile gelaufen und haben dann eine Pause eingelegt. Das Interessante ist, dann tauchten also plötzlich Lichter auf, die sich dann also im Wald um sie herum bewegten. Und der Vater nahm natürlich dann an, dass es irgendwelche Suchmannschaften sind. Der lief also diesen Lichtern nach, die ihn auch immer weiter wegführten. Und als er dann nach einer Weile zurückkam, war sein Sohn weg. Und er hat es dann also alleine dann geschafft, also sich beim National Park Service dann zu melden. Und man fand ihn, also dann 300 Yards weiter, fand man seine Leiche, also die Leiche seines Sohns, der war damals 16 Jahre alt. Und die Todesursache sei gewesen Erschöpfung. Ich finde den Zusammenhang jetzt zwischen dieser Lichterscheinung und die den Vater jetzt eben halt dann also irgendwohin weglockt und den Todesfall eben halt dann also recht interessant. Weil also die Erschöpfung, weiß ich nicht. Also wenn ich als 16-Jähriger die halbe Strecke von meinem Vater getragen werde, da wäre vielleicht dann der Vater erschöpft, aber nicht der Sohn. Gut, ich meine, ausschließen kann man es nicht, aber ich finde diesen Aspekt, dass da eben halt dann so UFO-artige Manifestationen eben halt dann da noch mitspielen, eben halt dann ganz interessant.
Und das war jetzt Gedankenübertragung, denn ich wollte jetzt gerade auf diese Fälle, wo man eben Lichter in Bäumen sieht, zu sprechen kommen und darauf hinweisen, dass auch Kali Batrieb in Knittelfeld einen solchen Fall schildern. Da gibt es auch eine eigene Sendung, die heißt Lichterzauber. Die haben auch Videos davon, ein wirklich äußerst erstaunliches Ereignis. da gibt einen riesen Rattenschwanz noch dran. Mhm. Also wirklich auch so mit High Strangeness Erlebnissen, diese, wenn du also dich erinnerst, diese Rehe, ne, also und so.
Ja. Ja, ich halte den Fall auch für authentisch, also das, was ich jetzt bis jetzt gehört habe.
Ich auch eigentlich, also sie haben... Ist, ja, sprich weiter.
Ist meiner Meinung nach authentisch, also ich meine, ich kenne ja die ganzen, also... Bei mir bleiben ja immer so diese ganzen High Strangeness-Geschichten eben halt und kleben. Mhm. Und das, was wir schildern, ist, also klingt ja, sagen wir mal, so für Österreich, wo das ja seltener vorkommt, zwar exotisch, aber alleine schon in Großbritannien oder in den USA, Kanada, Brasilien, Russland ist das eigentlich, würde das in jedem Fallkatalog untergehen, weil auch andere Zeugen das dann halt dann so schildern. Ich finde es halt nur die Nähe nach Knittelfeld halt dann interessant, auch die Nähe dann zu Graz, dass man es eben halt dann wirklich gut untersuchen kann.
Also, dass das in Österreich selten vorkam, dachte ich auch, aber in letzter Zeit höre ich immer wieder von Leuten, denen ich vertraue, Dinge, die sich in Graz, in der Umgebung von Graz, in der Oststeiermark und sonst wo abspielen, die schlagen dem fast den Boden aus. Leider, die Leute wollen alle nicht drüber sprechen auf
Sendung. Mach doch mal anonym.
Ja, es ist schwierig. Aber ich bin da eh immer dran an solchen Sachen. Aber also, keine Ahnung. Also, schön langsam glaube ich, ich lebe da mitten in einem UFO-Hotspot. Aber keine Ahnung, das ist sicher jetzt...
es gibt ja so, also da sind wir ja jetzt wieder bei John Keel. Es ist ja so, dass ja gewisse Dinge sich eben halt dann gegenseitig dann praktisch ja dann auch anziehen. Ja.
Und, ich bin's jetzt, oder was?
Ja, ja, wahrscheinlich.
Das ist meine Schuld. Genau. Na, ich weiß, was du meinst. Also auf jeden Fall, es ist, ja, es gibt in Graz ja zum
Beispiel... Ich fand's also in der Hinsicht fand ich es eigentlich dann auch immer merkwürdig, weil, also ich hatte das ja erzählt, wir, also gut, die Vorgeschichte ist die, also wir hatten ja hier in München verschiedene Aktionen gestartet, um an UFO-Zeugen zu kommen und wir hatten Anzeigenschaltungen gemacht, auch in kleinen so Regionalblättern und allem möglichen und meine Kollegin der Peter Kleinschmidt kam halt dann also auf den Gedanken, in Esoterikläden Flyer von uns zu verteilen, dass so UFO-Zeugen sich dann entsprechend melden sollen. Und ich hielt das dann für eine komische Idee, aber habe ihn machen lassen und er hat halt dann die Flyer dort abgegeben und die kann man in Gassennähe halt dann unterbringen und dann zahlt man halt dann 10 Euro halt für den ganzen Monat und die bleiben dann da liegen und werden dann an die Kundschaft verteilt. Und es war dann tatsächlich so, dass die Zeugen, die wir jetzt gefunden haben, die praktisch hier diese 89er-Sichtung hatten, die hatten wir aus der Quelle. Also das waren Leute, die dann eben mal, also entweder die hatten jemanden, der in Esoterikläden einkaufen geht und ihnen den Flyer mitgebracht hat. Und wir hatten jetzt also neulich ein Gespräch, da habe ich mir freigenommen, da war ich mit dem Peter Kleinschmidt bei der Zeugin. Und die hat ja dann eine Sichtung, die hat da, wo das Oktoberfest stattfindet, da auf der Theresienwiese, die wohnt da, also das sind ja in der Nähe dann so ein paar Hochhäuser und die wohnt da und die hatte da einen Hund und die war also 89 dann mit dem Hund unterwegs und hat dann eben halt dann so ein hell erleuchtetes, ja, trapezartiges oder dreieckiges Ding gesehen, das da eben halt dann über die Festwiese dann gezogen ist mit so einem summenden Ton. Und wir sitzen eben mal beieinander und mit dabei war ihre Tochter, die war damals so 15 Jahre alt, ihr derzeitiger Lebensgefährte war mit dabei, die Zeugin natürlich und Peter Kleinschmidt und ich. Und wie es halt meine Art ist, wenn ich also schon mit bei der Recherche mit dabei bin, habe ich halt dann auch den Mann gefragt, ob er schon mal irgendwas Merkwürdiges erlebt hat. Er sagte nein. Und dann habe ich die Tochter gefragt und die Tochter hat mir dann erzählt, aber das hat sie scheinbar irgendwie nicht in Zusammenhang mit der Geschichte gebracht. Er hat erzählt, also 3 oder 4 Tage nachdem ihre Mutter dieses komische Ding gesehen hat, dass er eben halt dann also über sie rübergeflogen ist und zu der Zeit waren also ihre Eltern nicht da, hat es also bei ihr an der Tür geläutet und sie ist an die Tür, hat also aus dem Spion geguckt und dann standen da 2 Männer, die waren so schwarz angezogen, schwarze Hüte, schwarze Sonnenbrillen, ja, also total bleiche Gesichter und haben sich dann also, ich weiß nicht, als Vertreter oder sowas ausgegeben und wollten halt mit der Mutter sprechen. Und dazu muss man wissen, also die Tochter hat ja von UFOs gar keine Ahnung. Die dachte, die sind vielleicht vom Wachturm und sehen deswegen so merkwürdig aus. Naja, aber weiß man ja nicht. Ja, ja. Hat ihrer Mutter nichts davon erzählt. Und jetzt, also nach zig Jahrzehnten, sitzen wir eben halt dann zu dritt am Tisch und dann kommt dann die Sache raus und mir fällt ja dann der halbe Kiefer schon mir fällt dann der Kiefer schon auf den Tisch. Und ich fand das dann eben halt dann wirklich interessant, weil für die hat sich das gar nicht erschlossen. Für die waren das einfach irgendwie zwei schräge Vertreter. Mhm. Ja. Und tatsächlich allerdings kennen wir im UFO-Bereich eben halt dieses Man in Black-Phänomen und dass das also 3 oder 4 Tage später diese merkwürdigen Vertreter vor der Tür stehen, fand ich dann schon ziemlich bizarr.
Ja, und ich habe auch schon selbst von Menschen derartige Schilderungen gehört, ne? Auch wieder von Karl Liebertrieb zum Beispiel. Und,
ja, also, diesen merkwürdigen Man in Black, ja.
Ja, also der ist, ist beyond merkwürdig, klar mal das. Ja. Und, weißt du, dass es in Graz 2 Zarenvillen gibt?
Zaren wie der russische Zar?
Ja.
Wie in Baden-Baden so.
Ja, die er gebaut hat. Rasputin hat ihn da offenbar, also das sind jetzt alles wilde Stories, die ich jetzt nicht selbst verifiziert habe.
Rasputin hatte übrigens drei Marienerscheinungen.
Das glaube ich.
Angetrieben haben.
Aber das ist zum Beispiel auch so ein ganz interessanter Anhaltspunkt hier in Graz. Und in einer dieser Villen hat Tesla gewohnt.
Und dort gibt es ungefähr die Hälfte der österreichischen Szene ist irgendwie in Graz beheimatet. Also ich sollte mich wirklich mal nach einem Job in Graz umschauen mal umziehen. Ich bin hier in München völlig verkehrt. Ich merke das schon. Also ich muss nach Graz.
Ja, dort gibt es also Plasmaerscheinungen offenbar. Ja. Also ich habe da auch Fotos gesehen von versenkten Gartenpflanzen, wo diese Plasmakugel ist. Also keine Ahnung, das ist nur die Spitze des Eisbergs, aber wie gesagt, das sind alles nur urbane Mythen, die ich so höre und
Ja, den kann man ja nachgehen. Also das kommt ja meistens und man bekommt das ja relativ schnell mit, ob das jetzt wirklich eine urbane Mythe ist oder ob das dann eben oder Mythen sind oder ob man dann also wirklich dann auch wirklich
da braucht man, also ich bin kein Ufologe, aber ich gebe dir den Tipp, vielleicht hast du mal Zeit, dem nachzugehen, weil
ich werde auf jeden Fall nach Graz fahren müssen. Das Blöde ist, ich fahre jetzt 2 Wochen in Urlaub ganz woanders hin.
Du bist hier, wir haben sowas wie ein Gästezimmer. Du bist willkommen. Also ich muss zwar jetzt noch mit meiner Freundin drüber reden. Aber du kannst jederzeit gerne herkommen.
Ja, klär das bitte mal ab.
Ja, genau. Das geht schon klar. Na wirklich, also die Einladung steht. Komm mal her und dann machen wir.
Es gibt eine ganze Reihe von Grazern, die ich ja noch kennenlernen möchte.
Bernhard freut sich auch, wenn er dich mal trifft und so weiter und so weiter.
Ich glaube, das dürfte dann also ziemlich lang in die Nacht hineingehen, wenn wir da mal zusammensitzen.
Ja, davon kannst du ausgehen, ja. Es wird kein Erholungsurlaub hier.
Das glaube ich auch.
Nein. The Leftovers, jetzt, um wieder jetzt noch gegen Ende der Sendung, oder jetzt schon langsam zum Ende der Sendung, wir könnten da jetzt ewig sprechen, aber ich meine, da gibt es die Bücher, da gibt es auch ständig Veröffentlichungen auf deiner Seite. Also ich meine, ich glaube, wir haben ungefähr angerissen, umrissen, um was es in diesen anderen beiden Büchern geht. Falls es noch irgendwelche Dinge gibt, die du da erwähnen möchtest, bitte gern. Aber eine Serie, die jetzt, wenn man sich über Personen, die plötzlich verschwinden, unterhält, die einem da irgendwie einfällt, ist The Leftovers. Sagt dir das was?
Nein, es ist eine Serie, also eine TV-Serie. Ja,
es ist eine der besten TV-Serien, die ich jemals gesehen habe, meiner Meinung nach. Also,
besser als Game of Thrones?
Game of Thrones ist da nicht bei den wirklich Top 10 dabei, oder bei den Top 3 dabei, aber ich meine, auf jeden Fall besser als Breaking, besser. Es ist ungefähr in der Liga von Breaking Bad, finde ich. Auch von HBO. Ja. Battlestar Galactica, und ich meine die neue Serie natürlich. Egal. Ja. The Leftovers ist ein unglaubliches Machwerk, wo es also darum geht, dass eben plötzlich 2% oder was auch immer der Menschen verschwinden, und natürlich glauben dann jetzt welche, das ist The Rapture und so, aber das passiert einfach und das zeigt dann, diese Serie zeigt dann, wie die Gesellschaft, die globale Gesellschaft an dem zerbricht. Und das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Und ich habe das Gefühl, wenn wir diese Dinge, die wir heute besprochen haben, wenn die nicht in dieser nebulosen, von Aluhutträgern besetzten Sphäre wären, und von Crop FM vielleicht noch Coast to Coast oder irgendwelchen anderen, sondern in der Public Sphere, also wirklich, ich glaube, das wäre gar nicht so gut.
Das glaube ich auch, ja.
Ich meine,
ich merke es ja an den Reaktionen ja in meinem unmittelbaren Umfeld. Also meine Mutter darf ich es gar nicht sagen. Die Freundin will es auch nicht so genau wissen, was manchmal schaut sie mir dann so über die Schulter und liest alleine schon den Titel und verlässt mein Arbeits.
Ja, meine Freundin Detto, ja.
Ja, genau. Nein, ich denke mir, dass es auf der einen Seite halt dann interessant ist, dass man also sich mit diesem Phänomen eben halt dann auseinandersetzen kann. Aber man muss natürlich sagen, solange es halt nicht wirklich massiv ist, also dass sie jetzt ja jeden Tag 10.000 irgendwo verschwinden, wird das auch nie ein Mainstream-Thema werden. Also man wird dann immer versuchen, da irgendwas anderes vorzuschieben. Man kennt es ja bei diesen vermissten Fällen, man kennt es ja bei den UFO-Entführungserfahrungen, wo ja dann die absurdesten Erklärungshypothesen da ja schon ersonnen worden sind, wieso das jetzt alles nicht so sein kann. Man muss sich einfach nur mal mit dem Thema auseinandersetzen. Also ich selber mache das ja auf zwei Aspekten. Zum einen, ich lese Bücher über dieses Thema und beziehungsweise halt auch stellenweise historische Literatur, wo ja auch ähnliche Phänomene beschrieben werden. Und ich mache halt Falluntersuchungen. Oder wir machen Falluntersuchungen, also mein Kollege Peter Kleinschmidt und ich, hier halt in München und der Greg Fortunato, der dafür MUFON New York State halt zuständig ist oder da halt Mitglied ist, der da auch seine Untersuchungen macht und das ist halt einfach die beste Methode. Ich sehe das halt immer wieder bei diesen, da treiben sich dann immer Leute bei diesen Diskussionsboards, also wirklich über Stunden und zerreden also ein Thema und verbrauchen unglaublich viel Energie, statt dann eben halt einmal selber so eine entsprechende Falluntersuchung dann zu machen. Und ich glaube, wenn man so 3-4 Falluntersuchungen gemacht hat, dann ist man eigentlich dann schon überzeugt, dass da etwas am Thema oder am Phänomen dran ist.
Und dann hört man entweder sofort auf oder nie mehr.
Ja, du wirst lachen. Es gibt ich habe ja mir durch also ich habe mal bei Bufora angefragt, da ging es um diese schwarzen Dreiecke und nachdem ich ja in Deutschland ja keine Antwort gekriegt habe, bin ich an die Bufora gegangen und die haben mir dann eben halt dann also super geantwortet und
wer ist Bufora?
Bufora ist eine britische UFO-Organisation. Okay. Das war so, als 89, ich war ja 19 Jahre alt, ich kannte diese ganzen schwarzen Dreiecke gar nicht. Und da war so, ich hatte dann an GEP, MUFON und CENAP Anfragen gestellt, ob das jetzt ein neues Phänomen ist, ob es historische Berichte gibt also MUFON und GEP haben gar nicht darauf geantwortet und der Werner Walter hat mir gemeint, ja, das sind halt alles fehlinterpretierte Flugzeuge und daraufhin habe ich also bei der Bufora mich dann gemeldet und die haben mir dann Fotokopien gemacht von vorhergehenden Fällen aus den 1970er Jahren aus Südamerika, also ich habe einen riesen Wust bekommen und habe natürlich dann über die dann auch mir britische UFO-Bücher zukommen lassen und das Erstaunliche ist, dass ein relativ großer Anteil der Ufologen, die in den 70er Jahren angefangen haben, sich mit dem UFO-Phänomen zu beschäftigen, dass sie dann tatsächlich also Reis ausgenommen haben, wobei also der Grund eigentlich ein ganz ähnlicher war wie beim John Keel. Das war so, die haben ja, früher hat man ja so Kassettenrekorder gehabt, das heißt, du hast ja kein Diktiergerät gehabt oder ich hab früher die Sachen mit Stenografie gemacht und die sind halt mit ihren Kassettenrekordern zu den Zeugen, haben den Kassettenrekorder eingeschaltet, haben dann mit den Zeugen dann gesprochen und haben also dann festgestellt, wenn sie es dann verarbeitet haben, dass da so alle möglichen Tonbandstimmengeräusche mit dabei waren. Das heißt, dass dann irgendwelche so dämonenartige Stimmen sich dann gemeldet haben, die sie da so verflucht haben und die haben also Ausdrücke gebraucht, die waren also Ü18 und dann haben sich so alle möglichen Höllenteufel da gemeldet und in dem Raum war halt der Ermittler, und dann halt der Zeuge, der Philipp im Brocken hat genau das gleiche Problem gehabt. Ja, das heißt also, er hat dann das muss man sich mal vorstellen. Also, wenn seine Lebenspartnerin im Raum war, hat er sich nicht getraut, dieses Kassettenrekorder sich anzuhören, weil er erstmal hören musste, ob da nicht irgendwelche Verfluchungen oder irgendwelche, solche Stimmen halt mit drauf sind. Und das gleiche hat dann auch der John Keel gehabt. Beim John Keel war es ja eben halt dann ja noch bizarrer. Er war ja dann immer auf Achse, hat ja aus dem Koffer gelebt und kam dann in irgendeinem Kaff in Pennsylvania oder in irgendeinem Kaff in Montana an, also wo er halt gerade gestrandet ist und ist dann sofort am Telefon verlangt worden. Ja, und und dann kam er ans Telefon und dann kamen dann eben halt dann auch irgendwelche so komischen Roboter oder Dingsstimmen oder irgendwelche Satanstimmen und das führte, also es ist halt so einer von den Aspekten, der ja, Kiel dazu gebracht hat, dann das ganze Phänomen dann aus einer anderen Perspektive herauszusehen, weil so potenzielle Außerirdische, die jetzt, was weiß ich, auf irgendeinem Planeten da in ein UFO steigen und losfliegen oder irgendjemanden medizinisch untersuchen, die manifestieren sich dann nicht in Form von Tonbandstimmen auf diesen Kassettenrekordern.
Na, es gibt keinen Sinn.
Ich habe so ein Ding mal gehört, das hat mir mal der Greg Fortunato mal vorgespielt, da geht dann wirklich die Post ab. Also es lässt sich übrigens auch bei diesen Diktiergeräten, lässt sich das dann eben mal dann auch feststellen, dass dann irgendjemand noch im Raum ist und da eben mal dann reinspricht. Und wenn dann zum Beispiel Fragen gestellt werden nach der Größe des Objekts oder was, wie die Wesen ausgesehen haben, kommt dann irgendwie so ein total, wie so ein Kobold rein, das geht dich gar nichts an, fahr zur Hölle. Also das ist der absolute Wahnsinn. Also ich stenografiere meine Sachen nur noch.
Jemand fragt, das ist eine super Frage irgendwie. Frag doch bitte, ob er schon irgendeine Erklärung geben kann für die 4-11-Fälle.
Der David Politis?
Du wahrscheinlich, aber ich glaube, nach dem, was wir gerade aufgezählt haben, nein.
Ja.
Oder?
Gibt es eine Erklärung? Eine Erklärung, ja, es gibt eigentlich zwei Sachen. Also bei diesem Fall von der Elisa Lahm könnte ich mir durchaus vorstellen. Gut, das muss ich nochmal zurückgreifen. Es gab eine
Entschuldigung, noch eine Frage, noch eine kurze Zwischenansage. Ja. Jetzt wäre der gute Zeitpunkt, ganz vergessen, wenn jemand uns per Skype anrufen möchte, dann kann man das jetzt tun. Also einfach über dem Ankünder auf diesen Skype-Link da klicken, also ist im Text dann, also, und dann kommt man hier raus, oder den User CropFM geschrieben wie die Sendung anrufen, bitte. Mach weiter.
Achso, ich
jetzt? Ja, du.
Achso, ich hab dich unterbrochen. Ja, die Erklärung, es gibt jetzt, gut, ich habe mal so eine Coast-to-Coast-AM-Sendung gehört, und
ich auch,
da. Ich finde den Nuri gut.
Du findest den Nuri gut? Okay, ja.
Ja, ja.
Nee. Ich habe wegen ihm aufgehört, Coast to Coast zu hören. Aber egal.
Naja, auf jeden Fall, es ist ja so bei den, es ist ja egal, was das Thema bei Coast to Coast ist, das Thema kommt immer auf Politis und Missing 411. Und
wirklich?
Einer von denen,
okay, das ist aber neu.
Also wenn Bigfoot das Thema ist oder letztens Remote Viewing, kommt immer die Frage, ja, und Remote Viewing und Missing 411, gibt es da schon irgendwelche Erkenntnisse? Ja? Also es findet sich völlig unabhängig davon, ob das jetzt irgendwelche Geistererscheinungen sind oder also der Schlenk kommt dann immer bei den Anrufern, weil du hast ja so eine Open Line und kannst dann eben mal dich entsprechend melden. Und ich fand das ja dann besonders interessant. Also einer hat dann bezüglich dieses Elisa Lahm-Falles gesagt, dass er dann also meint, dass aufgrund dieser ganzen Synchronizität und dieser Nähe zu diesem Film Dark Water, dass das unter anderem eben halt dann womöglich von irgendwelchen Satanisten gestellt worden ist. Weil also die Nähe, also dass man jemanden aussucht, der halt den gleichen Namen hat wie so eine Kreatur, die Aleister Crowley gechannelt hat, dass die dann ausgerechnet im 14. Stockwerk ist, wo dieser Satanist ist, ja, dass dieser Fahrstuhl sich nicht bewegt, dann dieser komische Schnelltest, dann dieses bizarre Element da mit ihrem, dieser Postleitzahl, die dann zu ihrem Friedhof führt, dann dieser Wasserrohrbruch ausgerechnet da, wo sie wohnt, ja, dann die Beschreibung, dass das eben halt dann hier, also schwarzes Wasser aus der Leitung kam in diesem Cecil Hotel und der Film Dark Water, da geht es dann eben halt dann auch darum, also dass dann womöglich irgendwelche satanistischen Rituale sich daran eben halt dann orientiert haben und dass es dann inszeniert worden ist. Allerdings natürlich dann inszeniert von jemandem, der jetzt, sagen wir mal, auch so Einfluss nehmen kann auf den Namen von diesem TBC-Test. Also, das weiß ich nicht. Also, ich glaube jetzt nicht, dass irgendwelche Aliens, also da mit dem Elisa Lahm-Fall da involviert sind bei dem Missing 411.
Hoffentlich nicht.
Schon eher.
Ja. Bitte? Hoffentlich nicht, ja.
Hoffentlich nicht, ja. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dann eben mal halt dann also irgendwelche Satanisten gibt, vor allem bei diesen auch bei diesen Fällen, wo die jungen Männer eben halt dann hier im Wasser aufgefunden werden. Ich meine, was machen die da die ganzen Wochen? Und wieso gibt es keine Zeugen, die irgendwo gesehen haben? Also was wird mit denen gemacht oder was müssen die machen? Die sind dann über Monate hinweg verschwunden und tauchen dann eben halt an dem Fluss auf und sind dann also 2 oder 3 Tagen tot.
Und, oder sie tauchen noch lebend auf und können sich an nichts erinnern.
Oder
und hat man da Rückführungen gemacht auf? Oder irgendwas mit solchen Leuten? Oder es kam auch die Frage...
Das verleidet nicht. Also Palaides ist manchmal ein Informationsgrab. Also es gäbe zwei Sachen, die würde ich sofort machen. Also ich an seiner Stelle. Ich würde mir einen Remote Viewer suchen.
Ja, das war auch eine Frage, die mir heute jemand geschickt hat.
Scannt, ja. Weil ich weiß, dass Remote Viewing wirklich gut funktioniert. Und auf der anderen Seite würde ich eine Hypnose-Regression machen.
Siehst du, aber das bringt mich auf eine Idee. Vielleicht wäre das mal wieder eines der nächsten Themen für ein Remote Viewing Target, dass wir. Ich meine, das wäre doch mal spannend, dass wir.
Das wäre mal spannend.
Wenn die Jungs das wollen, keine Ahnung, weil vielleicht ist das halt zu creepy alles.
Ja, es gibt da übrigens, wenn wir jetzt gerade beim Thema sind, es gibt auch übrigens eine super UFO-Aufnahme aus dem Jahr 1991, wo man also halt wirklich so eine Scheibe, so einen Diskus sehen kann, von der UFO-Sichtungswelle in Mexiko von 91, habe ich ja schon gesagt, ob man das wohl auch remote viewen könnte. Das würde mich nämlich dann wirklich mal interessieren.
Ja, vielleicht sollten wir da mal quatschen. Aber ich fände gerade diese 9-11-Fälle, also da mal ein paar rausgreifen, so vielleicht so ähnlich, wie wir das mit den Kornkreisen getan haben, ist zwar irgendwie furchtbar und wer weiß, was da rauskommt, aber es wäre irgendwie, wenn man den Magen hat, spannend.
Naja, also man müsste halt jemanden suchen, bei dem das ganze Szenario eben halt also High Strangeness ist und der aber nicht wieder aufgetaucht ist. Also es gab ja dann mal einen, der hat sich ja dann seine ganzen Füße durchgelaufen bis zu den Knochen. Das wäre mal eine Sache, die wäre mal interessant, wieso er das gemacht hat.
Mhm. Es gibt da noch Verbindungen zum Bigfoot-Phänomen. Um das jetzt auch noch einzubringen. Oder zumindest gibt's da.
Das war der Gedanke von Palaides. Also Palaides kann ich ja zwischenzeitlich zwischen den Zeilen lesen. Ja. Und da merke ich dann immer, zu was er tendiert. Also das erste, er war ja, ist ja genauso wie ich ein Bigfoot-Fan. Und im ersten Missing 411 Buch hatte er auch immer die Tendenz, dass da vielleicht irgendwie Bigfoot, also er hat es mal nicht ausgesprochen, aber wenn man Palaides kennt und ich kann ganz gut zwischen den Zeilen bei dem lesen, dann war das der Wink mit dem Zaunfall, dass er da wohl vermutet hat, dass diese Bigfoot-Connection besteht. Die besteht wohl nicht, also es gibt wohl ein paar indianische Mythen und es gab mal irgendwann mal einen Wanderer, der da verschleppt worden sein soll in den 20er Jahren, aber in der Regel sind Bigfoots eigentlich nur dann Entführer, wenn sie halt Hunger haben. Also dann nehmen die sich dann halt mal ein Schwein mit oder schleppen einen Rind davon oder tauchen mit einem Hirsch auf oder ein Karibu oder sowas, aber ich denke nicht, vor allem, also man hätte ja dann, weiß ich nicht, hätte ja dann zumindest dann die Knochen dann auch noch finden müssen oder sowas.
Bigfoot ist übrigens auch ein Thema, das immer wieder nachgefragt wird und ich bin jetzt so weit, dass ich sage, okay, irgendwann würde ich auch darüber mal was machen. Ich weiß nicht, ob du da dich als Gast anbieten würdest oder vielleicht kennst du...
Das wäre nicht objektiv. Also die Gigantopithecus-Hypothese habe ich noch nie vertreten. Ich glaube auch nicht, dass Bigfoot in irgendeiner Form überhaupt im Entferntesten auch nur biologisch ist.
Mhm.
Das geht einfach nicht aus den Berichten hervor. Also ich lese jetzt gerade ein Buch von diesem, wie heißt der, Lyle Blackburn, und der schreibt ja dann immer über Südstaaten-Phänomene, also meistens eben halt dann irgendwelche Sumpfmonster oder sowas. Und der schreibt jetzt also momentan über den Südstaaten Bigfoot und da gibt's halt dann auch wieder so. Also er selber vertritt ja die biologische Hypothese, aber es geht ihm zum Beispiel nicht auf. Also es ist eine Recherche, ich glaube in Tennessee. Und da gibt es eben halt eine Bigfoot-Sichtung. Ja, und Bigfoot läuft da eben halt einige Zeit lang in der Gegend herum. Und über verschiedene Kanäle kommt Blackburn eben halt dann an die Zeugen ran. Und die haben alle den gleichen Nachnamen. Ja, die kennen sich nicht. Die sind aus völlig verschiedenen Regionen. Und das wird, dass sie den gleichen Nachnamen haben, wird auch nur diejenigen wirklich interessieren, die jetzt, sagen wir mal, mit John Keel sich auskennen, weil John Keel hat nämlich einen Begriff geprägt, das nennt sich Name Game, also das Namensspiel. Das heißt also, ein Klassiker ist halt bei ihm auch gewesen, nehmen wir mal an, also ein UFO schlitzt über die Straße, ja, und er fängt dann an, die Recherchen zu machen. Plötzlich heißen alle Zeugen Rebecca. Und das hat er halt wirklich, aber er hat das wirklich relativ häufig erlebt, deswegen würde ich fast schon sagen, sind ja die neuen Publikationen über John Keel, wo ja seine ganzen Artikel zusammengefasst werden, fast schon interessanter als seine Bücher, wo er dann versucht hat, so mehr oder weniger seriös zu sein, weil da war es halt wirklich so, da war das noch frisch in der Tinte, das heißt, er fuhr dann halt dann entlang und jede von diesen Zeugen, jede Frau hieß Rebecca. ja, die er da interviewt hat. Und er hat es dann genauso gemacht wie diese Lyle Blackburn. Da gibt es halt die Rebecca 1, Rebecca 2, Rebecca 3. Und die hatten halt dann ihre Rufversicherung. Der Blackburn, der macht es jetzt genauso. Ja, nur er ist halt immer nur er kennt Kielscheiben nicht, er kennt das Name Game nicht. Und er findet das dann auch irgendwie nicht merkwürdig, dass da die Wesen auftauchen, verschwinden, nicht erschossen werden können, sondern halbtransparent durch die Straße laufen. Also wie gesagt, ich würde so eine Sendung schon mitmachen, nur das Problem ist eben halt, ich bin da nicht objektiv genug. Also man müsste dann jemanden nehmen, der objektive sich auf das
Bild. Ja, warum nicht objektiv? Wieso? Ne, verstehe nicht, warum du da nicht objektiv bist, oder glaubst, meisten, nicht objektiv zu sein.
Weil die meisten Kryptozoologen oder die Bigfooter, wie die halt in den Staaten heißen, ja immer noch von dem Dogma ausgehen, Bigfoot ist halt ein Lebewesen.
Ja, aber das ist so ähnlich wie mit der ETH. Also, aber okay, ja. Ich sollte dich auf...
Ja, genau das Gleiche. Und ich sehe da überhaupt gar keinen Zusammenhang. Ich meine, es gibt zig Fälle, da enden die Spuren einfach. Also es gibt ja wirklich schon Videos, wo also dann nebenher gelaufen wird, wo man dann also sieht, die Fußspuren enden da. Und da fragt man sich, wo ist der 3-Meter-Knabe jetzt hingekommen? Ja, ist er jetzt ja auch nicht so klein, dass er sich jetzt irgendwo da verstecken kann.
Ja. Ja. Ich soll auf jeden Fall, derjenige schreibt das schon ein paar Mal im Chat, dich auf Mysteries at the National Parks und Missing in Alaska hinweisen. Kennst du?
Das war so eine Fernsehserie, oder?
Ja. Okay.
Genau. Ja, die habe ich mir angeguckt, aber dummerweise wird, sobald es bei YouTube auftaucht, wird es gleich wieder gelöscht. Ich habe mir einige Folgen angeguckt, aber die werden ja schneller gelöscht, als dass man sie angucken kann. Okay. Das ist ziemlich blöd. Also ich muss mir dann irgendwie mal so ein Abo besorgen, dass ich mir dann die, oder ich muss mal den Greg fragen, ob er mir nicht die DVDs, also er hat mir schon DVDs zukommen lassen über UFO-Sendungen und da soll er mir das einfach dann mal auch mal zukommen lassen. Das glaube ich wäre dann am besten.
Ja. Zum Ende der Sendung kommend, was wir natürlich immer noch vermissen, sind jetzt wirklich Erklärungen. Also ich meine, es gibt Ansätze, aber was mir in letzter Zeit, und das wollte ich dich jetzt noch fragen, aufgefallen ist, weiß nicht, ob das nur mir jetzt so auffällt oder ob mir das nur so vorkommt. Jedenfalls, wir wissen ja seit 1989, dass Whistleblower oft, nicht genau das sind, was sie vorgeben zu sein. Mhm. Oder also Bill Moore hat das ja am MUFON-Kongress relativ klar dargelegt. Unter Buhrufen. Ja.
Also sagt einer, CIA-Mitarbeiter, aber es gibt ja auch diese Geschichte da mit dem Benevitz und diesen
richtig.
Und diesem Typen, dem da die Desinformations, dieser Doughty, Richard Doughty, der
Informationen
zu Dalci gefüttert hat.
Und 2014 kam da eine großartige Doku heraus. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, The Mirage Man. Ich hatte den Autor.
Ich habe das Buch, du hast das Interview mit dem gehabt. Ja. Da ging es um das Thema, diese Benevitz-Verschwörung.
Mhm. Mhm. Also ich war da wirklich sehr erstaunt. Also auch als ich das Buch gelesen habe und ich habe auf Coast hatte ich ein Interview mit ihm gehört, da hörte ich noch Coast also und dachte mir, den muss ich mal einladen und dann irgendwie, der Bernhard hat mich dann wieder an ihn erinnert. Und das Lustige ist, jetzt plötzlich aber ist dieses Thema dann da. Ja, also da gab es zum Beispiel auf Dark Journalist, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist auch immer Linda Hau und solche Leute einladen und so weiter. Und der hat jetzt plötzlich Bill Ryan zu Gast gehabt, der übrigens in Mirage Man vorkommt. Und plötzlich sind sie also voller Sorge, ob all dieser Missinformanten etc. Vor ein paar Jahren noch haben sie die sehr gerne zitiert und damit natürlich viele, viele Klicks produziert, ist ja auch okay, aber ich meine, aber jetzt auf einmal diese unglaubliche Sorge und Besorgtheit und dieser Aufklärungswille. Hm? Ist das nicht irgendwie komisch? Oder?
Nee. Nein, also die UFO-Forschung an sich hat sich ja eigentlich immer schon aufgeteilt. Also es gibt, sagen wir mal, so Leute wie John Keel, die setzen sich ins Auto und brausen los. Und das andere sind dann eben halt so die UFO-Politiker, die dann irgendwie aus Versatzstücken irgendwas halt zusammenstellen. Und ich bin da so eine Mischkulanz, das heißt, auf der einen Seite mache ich dann selber Falluntersuchungen, auf der anderen Seite kann ich aber, da ich ja das Uferphänomen jetzt soweit ja schon auch irgendwo beurteilen kann, ja auch sehen, also da reicht mir eigentlich ein Buch, um dann zu sehen, also wie seriös oder unseriös ist jemand. Und ich habe ja also staatlichen Leuten oder sagen wir mal so militärischen oder sonstigen Insidern eigentlich noch nie getraut. Also auch dieses ganze Disclosure-Dings, wo dann irgendwie die Rede ist von 57 Aliens, die da so reihum immer hier irgendwie abstürzen, das kam mir schon immer irgendwie merkwürdig vor. Also ich selber setze wirklich rein auf Falluntersuchung, also das, was mir der UFO-Zeuge sagt, beziehungsweise das, was mir eben halt, dann kann man ja eben halt dann auch ein entsprechendes Bild davon machen, was dann also mehrere UFO-Zeugen eben halt dann also hier beschreiben, daraus lässt sich halt ein Raster erstellen. Aber so die Dulce Papers, also ich weiß, dass also bei Dulce eben halt entsprechende Vorfälle gegeben hat, weil ich eben halt dann also die entsprechenden Polizeiberichte weiß. Also es gab dann eben halt dann vor Ort einen Polizeibeamten, das ist ja dort ein Indianerreservat, und der ist dann also diesen Falluntersuchungen nachgegangen und hat sich dann eben halt dann auch dann mit diesem Rommel vom FBI zum Beispiel angelegt, weil also seine Erkenntnisse zum Tierverstümmelungsphänomen oder so zu den UFO-Phänomenen nicht konform gingen zu dem, was der Rommel eben halt von sich gegeben hat. Und da weiß ich, dass es eben halt wirklich eine seriöse Quelle, an dem bleibe ich eben halt dann, an dem bleibe ich. Aber ansonsten so diese ganzen Informanten, die da der Greer da immer ranschleppt, das kommt mir immer extrem suspekt vor.
Ja, aber dass jetzt plötzlich dieses Bedürfnis ist, da jetzt aufzuklären, das finde ich.
Ja, aber das ist halt ein paar Jahrzehnte zu spät. Aber
ja, das ist es.
Ja, das ist halt so die UFO-Politik, die mich persönlich eigentlich auch nicht wirklich interessiert, sondern also das, was ich halt mache, ist eben halt, ich bringe entweder UFO-Fälle, die ich selber recherchiere, oder entsprechende interessante UFO-Aufnahmen oder irgendwelche Anomalien, die da halt dann auf dem Mars oder auf dem Mond entdeckt worden sind, wo man halt aber auch wirklich weiß, dass die Bildquelle dann auch wirklich die NASA ist. Da gibt's ja eben halt Leute, die bringen ja dann gefakte Fotos mit rein, aber da achte ich halt dann auch immer drauf, dass dann also in der Beschreibung dann auch die NASA-Quelle dann mit dabei ist. Das bringe ich, weil einige Anomalien da eben halt dann wirklich schräg aussehen. Und ansonsten halte ich mich aus der gesamten Politik und aus der irgendwo oder aus Majestic 12, das war mir schon damals ja schon bewusst, dass ja,
also tolle Story, ne?
Ja, aber das waren nicht Freedom of Information Act. Unterlagen, die nicht im Rahmen des Freedom of Information Act rauskommen, haben für mich null Bedeutung. Schlicht und ergreifend. Ja, was, oder die Dulce Papers, das sind halt irgendwelche Aktivitäten, wobei ich noch nicht mal glaube, dass es so um Desinformation geht, sondern ich glaube, die machen sich einfach einen Spaß. Das hat ja auch der Nick Redfern ja schon geschrieben, dass es eben mal, dass er dann auch Leute von den britischen MI6 und MI5 Geheimdiensten halt hat, die dann auch wirklich dann auch zugeben, dass da einige Sachen einfach so aus Just for Fun gemacht werden. Und zwar war es dann eben halt dann so, dass dann irgendwelche UFO-Dokumente offengelegt worden sind, die den Eindruck bestätigen sollten, dass also dann zumindest die Amerikaner und die Briten Kontakt mit Aliens haben. Und das Ganze hatte aber dann praktisch den Sinn, um Moskau jetzt zu verwirren. Also praktisch den Russen dann irgendwie dann einzubläuen, dass jetzt die Angelsachsen jetzt hier mit irgendwelchen Aliens paktieren und die Sowjetunion gar keine Chancen hat. Und das ist Nick Redfern eben halt dann also von Geheimdienstmitarbeitern gesteckt worden. Also meiner Meinung nach eine Information, die ich durchaus für realistisch halte.
Ja, wobei das eben schon so verworren ist, dass man dann teilweise eben die Wahrheit nicht mehr glauben will. Ne?
Das Problem ist...
Das ist wirklich schwierig.
Verworren. Nein, das Problem ist, man muss da halt wirklich, es ist halt so wie mit den Medien, man muss halt schauen, was ein Fake News und was ist gut. Und da muss man halt schauen, dass man, also wenn man jetzt sagen wir mal so, wie wir im Bereich drin ist, also für die Leute vom Mainstream ist es natürlich nichts, aber wenn man so wie wir im Thema drin ist, kann man das ja relativ leicht machen. Man macht eigene Falluntersuchungen, sieht sich an, was besagen dann die Leute, dann sieht man sich dann eben halt dann auch die einzelnen Autoren an. Es gibt Autoren, die haben also aus gutem Grunde eben halt einen sehr guten Ruf, weil sie eben halt ordentlich recherchiert haben. Also wer jetzt zum Beispiel deutsche Literatur lesen will, dem kann ich den Johannes Fieback, ich habe ja selber mit ihm zusammengearbeitet, wirklich auch empfehlen. Die kann man ja so bei Amazon oder sonst noch irgendwo kaufen. Der hat wirklich super Bücher zum UFO-Entführungsphänomen, zum UFO-Phänomen hervorgebracht. Super gearbeitet. Also wirklich eine tolle...
Ja, leider tolle kann ich den nicht mehr interviewen, außer mit irgendwelchen exotischen Technologien vielleicht.
Ja, Thomann-Stimmenforschung oder so. Nein, man kann ihn natürlich da nicht interviewen, aber du kannst dann dir zumindest mal einen Einblick machen, was das UFO-Phänomen eben mal dann ausmacht. Ja,
natürlich. Unacknowledged von Stephen Greer schon gesehen?
Nee, schau ich mir nicht an.
Also okay. Greer, wir machen das jetzt.
Das ist so, weiß ich nicht, weiß gar nicht, was so für mich ein Reizthema wäre wie Greer.
Obwohl, ich finde ihn interessant. Also er ist so,
ja,
eine, er ist
so diese, eine... diese Channel-Geschichten, das ist halt...
Channel-Geschichten, aber die kommen bei ihm gar nicht so vor.
Nee, also er channelt, doch, ja natürlich, er channelt ständig. Aha. Ja, natürlich, er channelt. Also wenn du liquide bist und dann eben halt dann hier an irgendeiner Küste dann mit ihm zusammensitzen willst, kannst du dann mit ihm da channeln und dann sieht er irgendwo ein Lichtlein und sagt, die Weltraumbrüder kommen. Ja, und dann ist dann eben halt dann...
interessant, wirklich eine interessante Figur.
Also für mich ist er nicht anders als Aleister Crowley.
Bitte?
Also für mich ist er so ein Channel-Medien, also an sich sind Channel-Medien, dachte ich, schon seit den 80er Jahren schon nicht mehr populär. Ich finde ihn auch grauenvoll. Also da fallen mir ja gleich, Wörter ein, die darf ich hier gar nicht sagen, wenn ich
okay,
das ist so, die Franzosen sagen ein Mittel gegen die Liebe und für mich ist ein Mittel gegen die Liebe.
Okay. Wirklich schräg finde ich ja dann diese Delange-Story.
Ja, wobei bei diesem Delange kann ich mir das durchaus vorstellen, dass die eben halt dann jemanden nehmen. Also ich meine, nehmen wir mal an, also rein theoretisch, ja, also ich selber bin da ja immer sehr skeptisch, aber es würde dann schon Sinn machen, dass man einen jungen Musikanten eben halt dann nimmt, der...
Also Musikant ist der richtige Begriff, ja.
Ja, also eben halt einen jungen Musikanten, der eben halt dann poppig ist und der, dass man, also wenn man jetzt, sagen wir mal, wirklich Informationen hat über welche Intelligenzform auch immer, würde ich jetzt auch nicht bei unserer Altersklasse anfangen, ja, also weil wir, gut, also bei uns beiden dann schon, ja, aber ich glaube, so Leute unserer Altersklasse, die im Mainstream, die halten UFOs halt für totalen Schrott und das verhält sich dann aber eben halt dann also bei der jüngeren Generation halt dann anders und wenn man also wirklich jetzt, sagen wir mal, theoretisch auf irgendeinen Kontakt vorbereiten möchte, dann hätte ich mir auch irgendeinen gesucht, der da, irgendeinen Rapper, der da halt aktiv ist oder irgendeinen Popstar oder jemanden halt, der die Jugend anspricht und würde den eben halt mit Informationen füttern, würde das Ganze aber eben halt dann so halten, dass jetzt nicht dann hier der Kulturzusammenbruch eben halt dann stattfindet, sondern dass sich das dann kontinuierlich eben halt dann verbreitet.
Ja, UFOs und Popmusik. Und du glaubst, dass da, ja, was glaubst du?
Nein, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich davon überzeugt bin. Also, wenn er Beweise anbringt, bin ich davon überzeugt. Nur, es ist eben halt, also auch gerade auf amerikanischen Seiten eben halt dann immer wieder hingewiesen. Ja, wieso sollten die denn ausgerechnet da mit so einem jungen Pop-Heini? Ja, mit wem sollen die denn sonst?
Ja, das Lustige ist, dass er ja in, ich glaube, in WikiLeaks-Papieren ist man ja draufgekommen, dass er offenbar tatsächlich mit irgendwelchen
Podesta.
Hochrangigen, ja nicht nur mit Podesta, auch mit anderen Militärs und Geheimdienstleuten in Kontakt war. Strange.
Ja, aber strange. In den amerikanischen Seiten wird dann eben halt immer gemeint, ja, wieso ausgerechnet er? Ja, wen sollen sie denn sonst nehmen? Irgend so einen Wissenschaftler, der seit 60 Jahren sein eigenes Weltbild vor sich hin lehrt, von sich selber eingenommen ist und Nabelschau betreibt, dann würde ich doch irgendeinen Rocker nehmen. Also ich würde es wirklich so machen.
Ja.
Mit einem Rocker oder guten Mann nach meinem Musikgeschmack eher ein Rapper. Ja. Und den eben halt mit Informationen füttern und der soll das Ganze dann eben halt, ich habe ja übrigens gehört, das hat mir mal ein Leser geschrieben, es gibt wohl auch irgendeinen deutschen Rapper, ich weiß gar nicht, was ist für einer, der hat jetzt wohl auch irgendwas über UFOs gemacht.
Wahrscheinlich der Naidu oder wie der heißt. Der macht ja alles mögliche.
Nein, ist kein Rapper. Nee, Rap ist was anderes.
Nein, ich weiß schon, was Rap ist, aber ist der...
Nein, du bist kein Rapper.
Okay, ich kenne ihn nicht.
Ja, also er hat mit dem Rödelheim Hartreim-Projekt mal zusammengearbeitet, dann mit dem Moses Pelham, aber das, was er da gemacht hat, war R&B, aber kein Rap.
Ah, ja. Naja,
aber es Energy oder irgendwie, muss ich mal nachgucken, vielleicht wird er ja, weiß ich nicht, vielleicht bekommt er seine Unterlagen vom Bundesnachrichtendienst. Ja.
Der Raab ist Rapper, fragt jemand im Chat. Nein, du bist kein Rapper, oder?
Ich bin kein Rapper, aber ich höre seit, nachdem ich das ja in, damals, ich war ja 12 Jahre alt, war ich ja schon in den USA und da in Brighton Beach. Und da habe ich, sagen wir mal so, die Anfänge des Hip-Hop beziehungsweise des Rap eben halt dann mitbekommen und habe mir also dann schon Klamotten angezogen, die dazu geführt haben, dass ich dann die Schule oder das Klassenzimmer verlassen musste.
Du warst sicher Wu-Tang-Clan Fan.
Ja, Wu-Tang ist aber schon oldschool, also.
Ja, ist ziemlich oldschool.
Ja.
Ja, hier sind wir also am Ende und genauso schlau wie am Anfang.
Naja, wir haben angefangen bei Elisa Lam und sind jetzt hier beim Wu-Tang gelandet. Gelandet.
Gibt es da irgendein Schlusswort?
Also ich bin morgen die Zeit in Nizza. Also mir fällt jetzt momentan kein Schlusswort ein. Also ich starte um 5 aus dem Bett und dann geht's
los.
Und dann bin ich für 2 Wochen dann erstmal weg.
Okay, das heißt, du willst jetzt möglichst bald zum Packen kommen und...
Es ist schon alles gepackt. Okay. Also ich bin hier momentan umringt von Koffern und
Naja, dann ich hoffe, du kommst wohlbehalten zurück und wirst nicht zu einem dieser Fälle, die wir heute besprochen haben.
Es gibt ja keine Nationalparks in Nizza, also da gibt es wirklich nur Strand. Also
es passiert aber auch in Pubs
und LKW, wo ich gerade stehe, aber das will ich nicht hoffen.
Ja, aber wie wir heute gesehen haben, beschränkt sich das nicht auf Nationalparks.
Ja.
Es war eine sehr spannende Reise mit dir, wie immer.
Herzlichen Dank.
Und,
herzlichen Dank. Ich fand das Gespräch wirklich sehr interessant.
Ja, ich auch. Danke fürs Kommen. Und
gern geschehen.
Ja, wir werden ähnliche Gespräche fortführen. Mehr kann man dazu jetzt nicht viel sagen. Nicht sagen. Ne?
Also, ja, sehr gerne. Also ich lasse mir zu John Keel was einfallen.
Genau, ich will mich da mal ein bisschen einlesen und dann schauen wir da mal weiter. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Mann, der überhaupt nie behandelt wird, kommt mir vor. Ne? Auch Charles Ford also zum Beispiel.
Seine Sichtweise an sich auf das UFO-Phänomen ist halt anders, er schreibt nichts anderes als zum Beispiel Stan Gordon aus Pennsylvania. Also der hat ja auch diese komischen Thoman-Mitschnitte gehabt. Übrigens auch, also der Stan Gordon beschäftigt sich mit dem UFO-Phänomen, hat diesen Kecksburg-Crash untersucht und beschäftigt sich auch mit Bigfoot. Und da war es halt genau das Gleiche. Also Kassettenrekorder an, da sitzen Bigfoot-Zeuge und der gleiche Zinnober geht da wieder los. Und das verändert natürlich dann, sagen wir mal, die Sichtweise auf ein Phänomen, was natürlich jemand, der jetzt, sagen wir mal, so populäre UFO-Literatur liest, der hat ja keine Ahnung, also muss ich so formulieren, der hat ja keine Ahnung davon, wie es dann eben halt an der Front aussieht. Aber wenn man halt dann mit Zeugen zu tun hat und dann so diese merkwürdigen Sekundärphänomene eben halt dann da selber stellenweise mitbekommt, ich habe das ja schon mal geschildert, ich hatte ja mal eine Entführte da in Hamburg. Und immer wenn ich mit ihr telefoniert habe, hatte ich so klopfende Geräusche bei mir in der Wohnung. Aber halt nur bei ihr. Ja, es fing dann also dann in der Küche an und hat sich dann also kreuz und quer durch die Wohnung dann fortgesetzt. Und wenn ich dann aufgelegt habe, dann hörte das auf.
Ja. Ich lese gerade ein Buch von Whitley Strieber und Jeff Kripal. Also
das muss ich mir besorgen. Das muss ich mir besorgen.
Oh ja, das Supernatural.
Oh ja. Genau, wenn ich wieder zurück bin und meine Freundin mich wieder an den Computer lässt. Ich habe ja jetzt Online-Verbot.
Aha, okay. Aber
ich soll mich jetzt nicht mit UFOs beschäftigen, sondern mit dir, hieß es.
Das verstehe ich, ja. Das sollst du lesen und ich habe Jeff Kripal zu Gast in ein paar Wochen.
Nein.
Ja, und zwar genau zu diesem Thema.
Massivst bewerben auf meinem Blog.
Ja, bitte. Sehr, sehr nett.
Und, Leute, schaut euch das an.
Genau.
Hört euch das an,
ja. Und in der letzten Sendung gibt es auch ein Interview übrigens mit Jeff Kripal. Das dauerte zwar nur so 40 Minuten, da streifen wir dieses Thema nur am Rande, aber in dieser Sendung möchte ich doch hauptsächlich über dieses Buch, das er mit Whitley Strieber geschrieben hat, sprechen. Und ich lese es gerade, es ist fantastisch. Und es ist...
Kripal ist gut, also.
Ja, Kripal ist ganz gut und das ist genau diese Prise frischer Wind.
Also Strieber,
Ja, Strieber ist sowieso klar, ne? Aber das ist genau diese frische Brise, die das Ganze hier auch braucht. Also wir, die Community jagt ihrem eigenen Schweif nach seit Jahren, finde ich. Es ist nicht böse gemeint, es ist nur meine Wahrnehmung, vielleicht ist sie ja falsch. Aber
nee, die Wahrnehmung ist richtig, ich habe die gleiche Wahrnehmung.
Ja, vielleicht liegen wir beide falsch. Aber egal, kann ja sein. Ne? Aber das ist auf jeden Fall ein großartiges Buch und dir gefällt das sowieso. Ja, dann bleibt mir nur mehr dir einen schönen Aufenthalt. Nizza, sehr schön.
Ja.
Wunderbar.
Da wohnt die Mutter meiner Freundin.
So, nicht schlecht. Also wir müssten ja mal in einem Hotel wohnen, was ja sehr gefährlich sein kann, wie wir heute gehört haben. Ne?
Deswegen wohne ich dann in der Wohnung, also in der Wohnung von der Mutter.
Ja, sehr gut. Ja. Okay, dann schönen Aufenthalt, mach ein bisschen Pause, erhol dich ein bisschen von den UFOs und wir hören und sprechen uns wieder.
Ja, sehr gerne. Dann sage ich dir Dankeschön und wünsche allen Zuhörern noch einen schönen Abend. Ein schönes Wochenende auch.
Ja, dir auch.
Jo, danke. Tschüss.
Tschüss.
Crop FM. You're far from home, baby.
Die nächste Sendung Crop FM findet am 19. Juli 2017 statt, in ein bisschen weniger als zwei Wochen. Und mein Gast ist Wilhelm Mohorn. Also same time, same station, 19 Uhr, 9. Juni, freitags. Wilhelm Mohorn, mein Gast. Es geht um freie Energie. Er ist ja Präsident des Österreichischen Vereins für Raumenergie. Ein Update zum Thema freie Energie und die Frage ist natürlich, ja, wo ist sie? Die freie Energie, auf die wir alle warten und die natürlich auch irgendwie mit dem heutigen Thema, also mit dem Thema, mit dem unter Anführungszeichen UFO-Thema, was zu tun hat. Mein zum Beispiel auch Stephen Greer. Egal. Wir hören uns jedenfalls wieder in zwei Wochen, 9. Juni. Bis dahin, danke fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.